Es ist Freitag, 13.10 Uhr. Los geht's mit einer neuen Episode von Mats ab, Vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast für den guten Zweck. Von und mit Matze Theo. Vorhang auf für Mats ab!
Mats ab, Vollbart nachgefragt ist noch ein neuer Interview-Podcast. Es kommen Leute zu Wort, die
Matze Theo, das bin ich,
interessant findet und die vorher noch nie die Gelegenheit hatten, ihre spannenden Geschichten zu erzählen. 10 Fragen?
Naja, also 5.
Oh, noch 5?
Ja, also 10 in Summe.
Egal. Im Anschluss an das Gespräch verabreden sich beide zu einer guten Tat. Mats ab, Erika Diewitt.
Herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Folge von Mats ab, Vollbart nachgefragt. Es ist Freitag, das Wochenende steht vor der Tür, aber es darf auch nicht Freitag sein, weil das Gute ist ja, ihr dürft euch diese Sendung, wann immer ihr möchtet, anhören. Vielleicht ist es ja auch gerade Weihnachten, vielleicht ist es gerade Sommer, vielleicht seid ihr gerade im Urlaub, vielleicht seid ihr gerade auch bei Oma oder wo auch immer. Ihr dürft es selbst entscheiden. Ein neues Gespräch steht aber an, denn wir haben die große Feier Zeit überstanden. 2 Jahre Mats ab. Ich hatte gerade meinen Podcast-Geburtstag und die 100. Folge ist auch schon etliche Wochen her. Von daher, es darf so weitergehen. Ich bin bereit auf die nächsten 100. So, dass man das mal sagen kann, oder? Bereit für die nächsten 100. Wer ist denn heute mein Gast? Mein heutiger Gast ist nicht der, für wen er sich ausgibt. Denn eigentlich wollte er schon immer Rockstar werden und kann sich nicht eingestehen, dass er ein musikalisches Talent hat. Gott sei Dank, sagen viele, denn sein Plan B ging mehr als auf. Angefangen im Radio ist er als Journalist und unter anderem Autor auf der ganzen Welt unterwegs. Christoph Karasch nimmt uns mit auf die Reise durch die ganze Welt in 10 Tagen, beweist, dass wir alle ungefähr über 6 Ecken mit der ganzen Welt bekannt sind und schaffte es auf die Spiegel-Bestsellerliste mit dem aktuellen Buch San Francisco liegt am Rhein. Ein Tausendsacher, wie er im Buche steht. Wortspiel, ganz lustig. Ob ich es tatsächlich schaffe, 10 Fragen zu finden oder überhaupt Fragen zu finden, die es noch nicht gegeben hat, die ihm noch nie gestellt wurden, er wird es mir sagen. Mats ab heute mit Christoph Karasch.
Ja, schönen guten Tag, Matze. Das ist ganz seltsam, so eine Zusammenfassung über sich selber zu hören. Ich kam hier gerade aus dem Grinsen nicht raus, wo du diese Infos her hast. Da habe ich wahrscheinlich jetzt in der nächsten Stunde ein paar Fragen an dich. Wie das du, wohl
alles ist. Ich habe recherchiert. Ich bin ganz eine Rechercheuse. Genau, ja. Genau. Ja, ja. Ich habe dir auch extra in die Augen geguckt bei dem ersten Satz. Er ist nicht der, für wen er sich ausgibt.
Weil ich ja, sagen, da sind die Augen groß geworden. Da,
genau. Tja, ja, ich wollte genau, dass du vorne auf der Stuhlkante sitzt und genau da bist, weil mit so einem Satz wollte ich dich kriegen.
Okay, du, dann bin ich total gespannt, was hier jetzt in der nächsten Zeit passieren wird. Ich habe aber zum Beginn, hätte ich eine Frage an dich, wenn das okay ist. Weil ich mir ja, wie das Prinzip dieses Podcasts nun mal so ist, selber 5 Fragen sollte ich mir über mich überlegen. Wie ist die Rückmeldung deiner bisherigen anderen Gäste, übrigens Glückwunsch zu 2 Jahre Mats ab.
Danke.
Rückmeldung zu dieser Aufgabe?
Katastrophal. Also
wirklich, oder?
Ja, weil also ganz viele schreiben mir, es ist sehr, sehr schwierig oder beziehungsweise so kurz davor, also im Vorgespräch sagen viele, das ist überhaupt nicht einfach. Ich habe mich total schwer getan. Viele sagen auch, oh, ich habe so Freunde gefragt oder Familie gefragt, weil mir nichts einfällt. Weil entweder ist es selbst ja sehr schwierig, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und sagen, okay, was frage ich denn oder wie formuliere ich die Frage? Es ist ja eigentlich nicht die Frage. Dahinter steckt ja das Thema, worüber möchte ich sprechen. Was finde ich so interessant genug, was vielleicht jetzt nicht bekannt ist, was nicht schon mal 10-mal im Interview gesagt wurde, was vielleicht auch nicht irgendwo bei Wikipedia steht, ja. Dann auch sich so ein bisschen zu öffnen oder auch so die krassen Geschichten zu sagen, von wegen, ah, traue ich mich eigentlich darüber zu sprechen, ist irgendwie ganz cool, aber soll jetzt auch nicht so selbstverliebt klingen.
Und das ist das Stichwort. Ich habe mich so oft bei so Eitelkeiten erwischt, dass man nämlich natürlich eine super tolle Geschichte erzählen will. Man überlegt sich also die Geschichte und denk dann nach, welche Frage könnte dazu passen, damit ich ganz spontan diese Anekdote rausholen kann.
Ja, aber diesen Tipp gebe ich übrigens auch ganz vielen Gästen, die natürlich sagen, ich struggle damit, ich kriege das irgendwie gar nicht hin, so fünf Fragen und so. Also ich finde es zum Beispiel auch schwierig. Ich stelle mir natürlich auch oft die Frage, was würde ich jetzt so auch stellen oder wie würde ich es formulieren? Und ich sage dann ganz oft, denkt ihr mal eine Geschichte, also nicht denkt ihr eine Geschichte aus, sondern sucht ihr eine Geschichte raus und formuliert die Frage vielleicht hinterher. Ist einfacher, als zu sagen, so die Frage, was ist meine Lieblingsfarbe und so. Manchmal ist ja dennoch die Frage interessanter, weil man dann noch fragen kann, wieso? Wieso stellst du dir jetzt in diese Frage? Also was ist daran jetzt auch ganz so spannend? Aber das bestätigt mich immer, weil das ist immer ganz, also ich glaube so in 95% der Fälle gewesen, dass irgendwie vorher gesagt haben, das war echt schwer, mir Fragen zu überlegen. Und hinterher, mal sehen, was du nachher sagst, also auch offline, dass viele gesagt haben, boah, das war irgendwie gut, weil darüber habe ich sonst nie gesprochen oder darüber hätte ich sonst auch nie gesprochen. Und die Gäste geben ja dadurch auch die Möglichkeit, genau auf die Sachen einzugehen. Weil warum ist mein Konzept so entstanden? Weil ich nicht haben wollte oder ich wollte nicht fragen, wie kamst du denn auf die Idee, lieber Christoph, die Welt in Deutschland zu bereisen? Das war doch bestimmt eine Corona-Idee und so. Ist eine berechtigte Frage. Aber ich glaube, die hast du jetzt schon sehr oft und ganz ausführlich auch beantwortet. Und das finde ich auch gut. Aber das wollte ich nicht nochmal wiederholen. Und ich denke mir ganz oft, wenn ich so Interviews gesehen habe, wo also mein Paradebeispiel ist immer Bastian Pastewka, I love him. So letzte Staffel, ja, 10. Staffel. So und er dann, egal wo sitzt und die Frage kommt, wie viel Pastewka steckt da in Bastian Pastewka und ich für ihn antworten möchte, das sagt er schon seit 15 Jahren 0,0%. So wie oft noch? Und da denke ich mir, so vertane Chancen. Und ich dachte mir, das mache ich anders.
Ja, finde ich gut. Bin ich gespannt. Lasse ich mich drauf ein.
So, dann legen wir mal los. Jetzt müssen wir so richtig abliefern. Also wenn das okay. Jetzt hier, ne, weil jetzt hat jeder das Konzept noch mehr verstanden und möchte natürlich jetzt auch was erwarten. Ist Reisejournalist ein Traumberuf? Eigentlich habe ich zuerst gelesen, dein Traumberuf, aber ich glaube, vielleicht ist es ja auch Absicht, dass da steht ein Traumberuf. Die erste Frage von dir.
Ja, das ist nämlich eine Frage, die mir ganz oft gestellt wird, aber in persönlichen Gesprächen, also nie in offiziellen Interviews, sondern das ist so die Hauptfrage, die ich zu hören bekomme, ist das nicht ein absoluter Traumjob, Reisejournalist sein zu dürfen, durch die Welt zu reisen, drüber zu schreiben oder auch Reportagen zu drehen. Und die ganz einfache Antwort lautet natürlich erstmal ja, also es ist ganz toll und ich möchte auch eigentlich bis auf Weiteres nichts anderes machen. Dennoch gibt es da natürlich ein Aber, es gibt da Abstufungen. Also sobald man einmal in diese sehr privilegierte Welt des beruflich Reisendürfens eingestiegen ist und das für sich so ein Normallevel erreicht hat. Also das ist eben einfach so abgehoben im flugzeuglichen Sinne, das manchmal klingen mag, dass man vor zwei Wochen in Kolumbien war und nächste Woche geht es nach Italien, um dann darauf nach Thailand zu fliegen. Also das ist ja wahnsinnig abgefahren. Aber natürlich gibt es auch in diesem Alltag, der dann ja irgendwann auch Alltag ist, gibt es so Abstufungen. Es gibt auch schlechte Tage. Und es gibt vor allem auch Jobs, die man dann an diesen schönen Orten gar nicht so wahnsinnig gerne macht. Ich habe ein paar Jahre, das war so die Anfangszeit, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, für ein Reisemagazin geschrieben, für das ich auch irre gerne geschrieben habe, aber das hatte so einen praktischen Ansatz, also so einen Reiseführer-Ansatz. Da ging es gar nicht darum, tolle Menschen zu treffen und deren Geschichten erzählen zu können und dafür an tolle Orte zu reisen, sondern da ging es sehr praktisch, reiseführermäßig darum, dieser Strand auf Koh Samui in Thailand, wie flach fällt da das Wasser ab? Ist es ein familiengeeigneter Strand? Wie viel Infrastruktur gibt es da? Wie viele Beachbars? Wie sieht das Angebot aus, dieser Beachbars? Wie ist das Preisniveau? Und so. Also sehr, sehr, sehr theoretisch, faktenlastig. Und da habe ich mich doch durchaus auch mal erwischt, wie ich dachte, habe ich jetzt heute gar nicht so richtig Lust drauf. Und das ist natürlich irre, einseitig betrachtet, weil ich noch immer an diesem tollen Strand auf Koh Samui in Thailand sein darf, aber mit einer Aufgabe betraut bin an dem Tag, auf die ich vielleicht nicht so richtig Lust hätte. Ich würde nämlich zum Beispiel heute lieber super interessante Menschen treffen, die so einen Hochseilgarten durch den thailändischen Dschungel oder so haben und mit denen da so eine coole Reportage machen. Weißt du, also es gibt diese inhaltlichen Abstufungen in diesem Traumberuf Reisejournalist.
Ich glaube, viele verbinden das mit einer Sehnsucht. Vielleicht sind das irgendwelche romantischen Vorstellungen, was ich auch total nachvollziehen kann, weil man irgendwie denkt, man kann in 24 Stunden oder machen wir in 48 Stunden vielleicht so in drei Zeitzonen sein oder auf drei unterschiedlichen Kontinenten, was sich wirklich fancy anhört. Das ist aber auch, glaube ich, viel Warten, viel Stress, manchmal auch viel, also so ein ungesunder Rhythmus ja tatsächlich auch.
Ja, auf jeden
Fall.
Und
ich denke, das ist, also ich will da keine Illusion nehmen, aber ich glaube, das ist auch richtig harte Arbeit einfach. Also das ist, glaube ich, nee, nicht so unterschätzen. Ein Traumberuf ist natürlich auch ein großes Wort, aber ich glaube so Reisen an sich. Zum Beispiel, kurze Anekdote, ich weiß jetzt nicht, ob es so ganz dazu passt, aber ich kam ja, wie gesagt, vor kurzem aus Ägypten und ich habe auch eine große Tour gemacht. Also ich bin durchs ganze Land gereist auch, mhm. also habe mir das individuell so erstellen lassen, hatte einen Guide und hatte dann noch einen Fahrer, weil du kannst ja nicht alleine fahren, kannst ja nicht alleine rumreisen. Und bin dann quasi von der Mitte nach Kairo, von Kairo runter an die sudanesische Grenze und dann wieder zurück ans Rote Meer. Und dann habe ich auch mal so ein bisschen so gelauscht, so wenn andere, ich sage jetzt mal, nicht Pauschaltouristen, aber vielleicht, ich sage jetzt mal, vielleicht eher naivere Touristen, weil da auch sehr viele Deutsche waren, die ich dann so gehört habe und sage, ja, und es ist ja auch total anstrengend, diese Bremshügel und das mit dem Terror und wieso dauert das hier so lange und warum sind halt die Anfahrten so anstrengend? Und ich denke mir, ja, man muss sich auch mit dem jeweiligen Land auseinandersetzen, man muss sich auch ein bisschen drauf einstellen, man muss wissen, was auf einen zukommt. Und wenn man in Ägypten ist, dann muss man sich darauf einstellen, dass die Autos haben alle keine Stoßdämpfer, dass es ganz viele Bremshügel gibt, dass es ungefähr 125 Kontrollen in 24 Stunden gibt und dass es halt einfach dauert und dass es irgendwie mega anstrengend ist, dass man im Auto schläft, dass vielleicht der Anschneller nicht geht, dass vielleicht die Klimaanlage kaputt ist, das muss man wissen, das muss man einkalkulieren. Und ich denke auch, du hast so von nicht schönen Momenten gegeben, das ist wahrscheinlich auch ganz viel, wo du halt, entweder bist du an geilen Orten, wo du wahrscheinlich so gedacht hast, Mensch, da war ich gestern, irgendwie, schade, ich habe das vielleicht gar nicht genießen können, weil ich jetzt über Thema X sprechen musste oder weil ich eigentlich noch mal was ganz anderes erleben wollte oder weil ich vielleicht dann doch hätte länger bleiben können, weil kommen wir mal zu deinem 10 Tagen um die Welt. Mhm. Du konntest ja jetzt nicht so 2 Wochen an einem Ort so bleiben und sagen irgendwie, gut, das habe ich jetzt 3 Tage genossen, jetzt drehe ich mich mal weiter, sondern das war ja auch mit Absicht natürlich auch, ne? Auch nochmal ganz, ganz straff, aber das ist wahrscheinlich, wenn du das auf Dauer machen würdest, also kein Traumprojekt, das ist wahrscheinlich ein großes Projekt, wovon du natürlich auch super erzählen könntest. Was sind dann so die Traumaspekte oder das ist jetzt eine Zwischenfrage quasi.
Ach, die zählt nicht. Ist Frage 1a sozusagen.
Naja, das sind ja eh deine Fragen. Meine kommen ja dann noch richtig besonders. Die werde ich dann noch anmoderieren. Ich habe mich auch gerade dabei erwischt, genau, ich erzähle gerade so viel, spreche mich quasi in eine Spirale und möchte eigentlich noch eine Frage formulieren, aber ich will mal wieder so den Bogen quasi spannen und dann auch von dir wissen, ein Traumberuf, wenn dich das Leute fragen, ist das dein Traumberuf oder ist das ein Traumberuf, haben die ja meistens eine eigene Vorstellung, denken, das ist doch so, oder? Ne? Das sind ja so die Gedanken, die man im Kopf hat.
Genau.
Wie oft musst du denn berichtigen und sagen irgendwie, na Leute, ich glaube, ich muss euch vielleicht auch den Zahn ziehen.
Es ist, man muss aufpassen, dass man da nicht ganz, also ich, dass ich dann nicht ganz schnell in so eine Koketterie komme, dass ich das so, ach, weißt du, das ist gar nicht so und so, dass ich das so runterspiele, damit sich mein Gegenüber vielleicht nicht so schlecht fühlt oder neidisch wird. Ich will ja nicht, dass jemand neidisch ist, so, weil er das auch gerne machen möchte oder so. Aber so ist natürlich oft die Ansprechhaltung, ey, das ist doch ein absoluter Traum, du kannst um die ganze Welt reisen und wirst dafür bezahlt und so. Und zu dem Zeitpunkt sage ich immer, ja, stimmt so.
Ja.
Und dann liegst du den ganzen Tag am Strand und so, isst irgendwie in den besten Restaurants, hast nur Sand zwischen den Füßen und so. Also es wird so ganz oft dann romantisch verklärt. Und da hake ich dann einfach immer ein und gebe genau das, was du auch schon gesagt hast, dann auch mal wieder. Es ist keine körperlich anstrengende Arbeit. Es gibt Menschen, die auf der ganzen Welt viel, viel schwerer, auch ungesünder und so arbeiten. Aber natürlich ist es körperlich zehrend, in verschiedene Zeitzonen zu reisen, die Zeitverschiebung mitzunehmen und dort dann erstmal so 2-3 Tage ein bisschen verstrahlt durch die Gegend zu laufen, so halb schielend, bis man dann in dem Zeitrhythmus irgendwann mal wieder angekommen ist. Und was aber auch wirklich die Wahrheit ist, aber diesen Beruf des einfach des viel Reisenden, von mir aus gar nicht des Reisejournalisten, sondern viele Menschen reisen ja beruflich, was im Umkehrschluss nämlich wirklich weit weg von Traum ist, ist, was ich mal irgendwann aus meinem Freundeskreis gehört habe. Das ist nämlich, hieß, du, pass mal auf, du bist irgendwie nicht mehr der Erste, den man mal fragt per WhatsApp, irgendwie hast du Lust, einen Kaffee zu trinken, weil man keine Ahnung hat, wo du gerade wieso so bist. Und das ist das fand ich dann irgendwann bedrohlich, weil ich gemerkt habe, okay, krass, ich rutsche aus meinem Freundeskreis raus. Ich bin nicht auf deren Radar und das ist nicht deren Schuld, sondern das ist meine Schuld, weil ich mich für diesen Lebensstil entschieden habe. Also ist es meine Aufgabe, mich um meine Freundschaften zu kümmern. Ich muss mich melden, wenn ich zu Hause bin. Dann können wir nämlich Kaffee trinken. Und das hat mir irgendwann so eine Gänsehaut beschert, dass ich dachte, ja, alles schön, alles toll. Ich finde, ich kann mir Träume erfüllen. Ich kann eine Arbeit machen, die mir wahnsinnig gut gefällt, aber ich darf den Rest dabei nicht vergessen, nämlich, dass ich ja kein Dauerreisender bin, der irgendwie alle Zelte abgebrochen hat, sondern dass ich hier in Kiel, wo ich lebe, ein Umfeld habe, ein Privatleben habe, was bitte, bitte gepflegt und gefüttert werden möchte.
Absolut, das ist ja auch total wichtig und es gibt ja nichts anderes als irgendwo in so einer großen, lauten, fremden Stadt. Also ich kann mich daran erinnern, ich war mal in Rio de Janeiro und ich hatte ein paar Tage Zeit, wo ich alleine weitergereist bin. Ich habe mich noch nie so einsam gefühlt wie damals in dieser tollen Stadt, die aber nicht so toll wirkte. Weil ich habe irgendwie zu Hause, das habe ich dann irgendwie so gesehen, so ganz viel verpasst. Und ich dachte mir, das hat sich nicht so gut angefühlt. Und das ist also nicht zum Vergleich mit deinem Job, aber ich kann das ganz gut nachvollziehen, wo man denkt irgendwie, und viele dachten irgendwie, ja, man macht dir keine Platte, wow, du bist in Rio. Ich würde sagen, ich wäre jetzt auch lieber, ganz ehrlich, bei euch auf der Couch. Ganz ehrlich, ich hätte wirklich gerne getauscht.
Das darf man dann auch manchmal laut sagen. So vermessen das in dem Moment klingt, weil Leute natürlich sagen, ey, sei doch mal froh, sei doch mal glücklich, was du gerade sein darfst. Nee, es ist auch okay, mal laut zu sagen, ich wäre gern woanders.
Ja, ist ja auch ein Lob an die Freunde, ne? So an das Zuhause, dann auch selbst.
Und man liebe muss auch Grüße an dieser Stelle.
Liebe Grüße. Und man muss ja auch sagen, du bist ja kein Reisejournalist, weil du bist ja Journalist. Du reist einfach auch sehr viel, oder? Du machst ja auch viel mehr, als nur ein Reisejournalist zu sein. Ich glaube, das wäre mir noch wichtig zu sagen. Aber es war kein schönes Wort, aber hier passt es ganz gut. Ich weiß gar nicht, ob ich das mit meinem ersten Satz im Intro auch tatsächlich beantwortet habe. Was wärst du eigentlich sonst geworden? Weil was ich so auch aus anderen Interviews gelesen, gehört und gesehen habe, es fällt ab und zu mal das Wort so Plan B. Und eigentlich, du hast ja mal geschaut, wo kann es hingehen, was will ich eigentlich? Was wärst du sonst geworden?
Also es gab ein paar Träume auch, wo wir dann, irgendwie zieht sich der Begriff Traumberuf dann gerade so ein bisschen durch. Träume, die ich mal gehabt habe, die sich aber dann nicht realisiert haben, entweder weil ich mich selber irgendwann dagegen entschieden habe oder weil es auch einfach manchmal vielleicht dann doch nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Mhm. Ich wollte Handballprofi werden. Ich komme aus Kiel.
Aus Kiel, ja.
Der THW Kiel. Man sagt, die beste Handballmannschaft der Welt. Das finde ich dann, woran macht man das fest? Aber einfach das Nonplusultra im internationalen Handball. Und wenn man hier groß wird und selber auch Handball spielt und in dieser Ostseehalle bei immer ausverkauften 12.000 Zuschauern auch mal unten, ich stand mal mit 12, 13 oder so, stand ich mal unten auf der Platte. Und durfte vor dem Anpfiff so ein paar Bälle einfach aufs Tor werfen. Ein paar Kinder wurden manchmal da aus dem Publikum rausgezogen und durften dann einfach so, weil natürlich klar ist, dass das einfach gigantisch ist, dann auf diese Ränge da hochzuschauen. Und wenn man seit ich 6 war, war ich aktiver Handballer. Wenn man also dem Handballsport zugewandt ist, dann ist das unumstößlich ein absoluter Traum, den man erreichen möchte, bis dann irgendwann so das Leben dazwischen kommt. Was es nämlich zum Beispiel bedeuten würde, Leistungssportler zu sein und so. Und dann gibt es aber natürlich mit 15, 16 gibt es dann Mädchen und dann gibt es auch Bier und dann gibt es halt auch, ich hatte dann eine Band irgendwann, da kam dann Wunsch 2, nämlich Musiker werden dazu. Und das Musikerleben, auch auf Amateurbasis, wenn man sich so durch Jugendzentren spielt, ist wirklich nicht gesund und schon gar nicht zuträglich, wenn man mal diesen anderen Wunsch Handballprofi hatte, also Leistungssportler. Das passt nicht zusammen. Und da haben sich so diese beiden Wünsche gegenseitig, glaube ich, ein bisschen aufgefressen. Deswegen ist da möglicherweise aus den beiden Sachen nie was geworden.
Ich glaube, wir müssen aufpassen, wie wir desillusionieren und diese ganzen Traumberufe, Rockstar, Leistungssportler, Reisejournalist, ich glaube, wir kommen hier ein bisschen mit der Wahrheit, aber du kannst es alles beantworten, das ist ja das Gute,
ich habe ja alles nicht gemacht, ich weiß
aus gutem Grund,
wovon ich da rede,
Grund.
Es gab dann rund um den den Schulabschluss, bis ich dann mein Abi gemacht habe, gab es, war der größte Wunsch und der, der es auch fast geworden wäre, Schauspieler. Also ich wollte dann nach dem Abi auf eine Schauspielschule gehen und den Weg des Theaterschauspielers gehen. Natürlich irgendwie, da muss man jetzt auch nicht besonders vorsichtig sein, natürlich irgendwie mit diesem Wunsch nach bekannt sein oder so. Also das ist ja bei, ja. Halt bei Profi, bei Musiker auch so. Also das scheint irgendwas zu sein, was mich in irgendeiner Form triggert. Ich würde das jederzeit, wenn ich eine glatt gebügelte Antwort geben würde, würde ich natürlich immer sagen, nein, mir geht es um den Inhalt. Es ist um, aber natürlich macht Aufmerksamkeit was mit einem und das habe ich offensichtlich in diesem Wunsch, Schauspieler zu werden, auch gespürt. Ich habe dann auch hier am Schauspielhaus in Kiel, war ich in der Statistenkartei gelistet und bin dann ab und zu mal so in Stücke reingeraten quasi und durfte dann so als Soldat da durch die Gegend marschieren oder ich hatte auch mal eine Gitarre in der Hand, da haben wir auch Musik auf der Bühne gespielt und so, bei Mutter Courage und ihre Kinder. Und da habe ich den Schauspielalltag mal ein bisschen genauer kennengelernt, da war ich auch schon so 18, 19 und ich glaube, das war der Knackpunkt, wo ich mich irgendwann dagegen entschieden habe, weil es ein Theaterschauspieler, wenn du jetzt nicht durch die Decke gehst, so erfolgsmäßig, einfach auch schlecht bezahlt ist.
Ja.
Und die krebsen da teilweise auch ganz schön rum. Über Corona brauchen wir nicht zu reden in dem Zusammenhang. Das kommt dann manchmal so als heftigster Deckel noch oben drauf. Aber ich habe eine tolle Erinnerung an die Zeit, weil das kommt mir jetzt gerade. Das ist nicht vorbereitet, Matze, übrigens jetzt diese Anekdote. Aber die kommt mir jetzt. Jennifer hat nämlich damals die Hauptrolle bei Mutter Courage und ihre Kinder gespielt, die stumme Katrin. Die hat also kein Wort gesagt, war stumm auf der Bühne und sah dabei ganz wunderschön aus. Und ich glaube, ich habe mich in der Zeit extrem in sie verliebt und habe ihr ein Lied geschrieben mit meiner Band, die es damals noch gab. Das Lied hieß auch Jennifer. Und das Verrückte ist, dass der andere Statist, mit dem ich damals auch bei Mutter Courage gespielt habe, der ist inzwischen Toningenieur, Tontechniker und hatte 10 oder 12 Jahre später mit dieser Jennifer mal wieder was zu tun. Und er hat ihr erzählt, sag mal, weißt du eigentlich, dass der andere Typ von damals, dieser Soldat mit der Gitarre, dass der mal ein Lied über dich geschrieben hat? Und sie so, nee, ich weiß nicht mal mehr, wer der Typ ist. Also wir haben uns halt, naja, über ein halbes Jahr dann so zweimal die Woche gesehen, wenn halt die Auftritte waren, aber wir hatten nie was miteinander zu tun. Es war eine heimliche Schwärmerei von meiner Seite, sagen wir mal so. Und dann hat er ihr dieses Lied, das war so ein Punk, so ein Pop-Punk-Song, das ist das, was wir damals gemacht haben, hat er vorgespielt. Und in dem Song geht es auch darum, dass sie aber einen anderen Typen hat und mit dem Typen hat sie auch irgendwann ein Kind bekommen. Und während sie jetzt 12 Jahre später dieses Lied gehört hat, saß ihr dann ja 12-jähriger Sohn neben ihr. Und das war ein ganz krasser Bogen, der sich geschlagen hat, dass dieses Kind einfach mittlerweile so groß geworden ist. Und aus unserer Liebe, also ich wäre bereit gewesen, aber Jennifer wusste einfach nie was davon. Aber 12 Jahre später zu hören, dass es da so irgend so einen komischen Punkrock-Vogel gab, der sie mal gemocht hat, wurde mir berichtet, hat ihr dann doch auch ein Lächeln ins Gesicht gezaubert.
Jennifer, was hätte aus ihr werden können? Wenn du das hörst, bitte melde dich. Bitte melde dich.
Ich glaube, Jennifer ist noch immer Schauspielerin hier am Schauspielhaus in Kiel. Also die Wege könnten kurz sein,
ja,
aber...
Ja. Hoffentlich hat sie jetzt eine Sprechstimme. Obwohl das ist, ich habe tatsächlich mal gehört, ist, glaube ich, die Tochter mit Behinderung oder also die Rolle, die sie da spielt bei Mutter Courage, ist, glaube ich, eine ganz schwierige Rolle, weil man, glaube ich, immer zu sehen ist, keinen Text hat, aber ganz viel trotzdem spielen muss. Ne?
Ganz viel Mimik, ganz viel Ausstrahlung ganz viel Mimik, musst du haben, ohne ein einziges Wort zu sagen. Ja, richtig.
Ja, genau, ja. Mensch, mein Gott, das wäre die Traumrolle für einige, das würde ich gerne. Aber egal, das führt zu weit. Aber spannende Geschichte, das ist ja cool. Das heißt, aber danach habt ihr euch nicht unterhalten. Also, dass der Kollege euch nochmal irgendwie so vermittelt oder verbunden hat, um nochmal kurz darüber zu quatschen?
Nee, dazu ist es nicht gekommen. Ist vielleicht auch ganz gut so. Vielleicht ist das einfach das Happy End, was es dann mal brauchte in dieser kleinen Anekdote. Vielleicht wird es das, weißt du, manchmal werden so Momente zerstört, wenn man sich dann wirklich nochmal trifft und dann sich ja eigentlich auch nichts zu sagen hat, außer, ach, wie süß, dass du dieses Lied geschrieben hast. Ich so, ja, ich fand dich auch ganz toll damals. So, und dann ist es vielleicht vorbei.
Und dann,
das Gespräch.
Ja, das stimmt. Momente dürfen nicht kaputt gemacht werden. Ist ja auch manchmal so, wenn man Orte. Ich überlege gerade, ob es eine einzigartige Frage ist, ob ich die vielleicht für nachher nochmal verwende. Aber nein, mir geht das so, wenn ich irgendwie Sachen reproduzieren möchte, weil sie so schön waren. Sei es Orte oder so. Oder wenn man so Orte, die ganz toll waren, beim ersten Mal, das zweite Mal besucht, dann stellt sich nicht nochmal so das erste Gefühl ein. Und das habe ich damals immer gesucht. Und dann ist man so leicht enttäuscht, was okay ist. Aber das schmälert immer ein bisschen das erste Gefühl. Und das macht mich sogar manchmal so melancholisch und traurig. Ich so, kennst du das Gefühl auch?
Das kenne ich auch mit einem sehr, wie soll ich sagen, platten Beispiel vielleicht. Ich habe mir in Äthiopien mal.
Frauen.
Da waren wir in Addis Abeba, in der Hauptstadt, in so einer tollen Kaffeebar. Und jeder weiß, äthiopischer Kaffee kann ganz wunderbar
schmecken.
Und ja, wir hatten da den allerbesten Kaffee, so die komplette Auswahl. Und dann trinkst du dich da so schlückchenweise stundenlang durch die verschiedenen Kaffeesorten, bist nachher voll am Zittern, weil das natürlich auch alles durch das Koffein quasi in den Körper fetzt. Und dann habe ich mir den für mich besten Kaffee mit nach Hause genommen. Und der schmeckte zu Hause total kacke.
Ja, das funktioniert nicht.
Genau, es ist eine Faszination vor Ort, an der Wiege des Kaffees, ja auch, aus Äthiopien kommt der Kaffee, weil der Hirte Kaldi mal mit seinen Ziegen unterwegs war und die haben an so Pflänzchen und so, an so Beeren geknabbert und waren danach richtig auf Zack. Das ist die Erfindungslegende aus Äthiopien des Kaffees und deswegen dachte ich, das muss ich mit nach Hause nehmen, geht aber nicht, lässt sich nicht beliebig an beliebigen Orten reproduzieren. Leider.
Nee, ja, passt wieder zum Thema, dass man dann so eine Erfahrung, so ein Erlebnis vielleicht dort belassen sollte, um das einfach dann in den Erfahrungsschatz, in die tollen Erinnerungen einfach dann auch wegzuschließen. Jetzt haben wir ja schon in den ersten paar Minuten, okay, ein bisschen quatschen wir schon, aber so ganz viele Stationen, ganz viele Möglichkeiten, ich sage jetzt mal berufliche Möglichkeiten von dir durchgesprochen. Oder kommt jetzt vielleicht noch eine andere Antwort? Was wärst du eigentlich...
Muss ich auch gerade mal überlegen. Nein, ich glaube.
Geworden, ja, siehst du?
Ich glaube, das ist so das Dreierlei: Handball, Musik und Schauspiel.
Genau.
Und ist alles nicht geworden. Aber ich darf ja trotzdem irgendwie, also außer Handball, das ist nun wirklich ganz weit weg, ich darf halt trotzdem in meinem Arbeits- oder von mir aus auch einfach in meinem Instagram-Umfeld, um es mal so zu sagen, darf ich ja trotzdem all das machen. Ich mache eben trotzdem Musik. Hab auch nie gefragt, ob das irgendjemanden der Leute, die mir folgen, interessiert. Sollte ich vielleicht mal machen. Ich mache das für mich, freue mich dann natürlich, wenn es wem gefällt. Aber manchmal muss man auch einfach Dinge machen, die Spaß machen.
Und es gefällt vielen. Ich will nochmal betonen, also du bist dann auch wirklich zu sehen, wie du deine ganzen Beiträge nicht nur, also ich sag es mal, vertonst, weil du schreibst deine Jingles, sag ich mal, wirklich selbst. Also das ist deine Musik, die du da machst, ne? Also du singst jetzt nichts von, fällt jetzt niemanden ein, von also, Ed Sheeran, sondern du schreibst.
Jüngst ja. Cover ich für so diese Instagram Reels, cover ich Songs, wenn ich unterwegs bin, Songs, die dazu passen. Ich war in Jerusalem und hab Viva La Vida von Coldplay gecovert, weil da im Refrain gesungen wird, hier Jerusalem Bells are ringing und so. Das mache ich jetzt jüngst, aber was du wahrscheinlich meinst, ist, dass ich damals so Titelsongs geschrieben habe für die Projekte, die ich gemacht habe. Ja, okay. Ja. Genau, also bei In 10 Tagen um die Welt gab es auch einen Song dazu, der genauso heißt, wo ich dann auf dieser 10-Tage-Reise natürlich auch das passende Musikvideo dazu gedreht habe. Und für ein anderes Projekt, guck mal, da bin ich schon wieder auf die nächste Frage vorbereitet, weil ich vielleicht weiß, welche die ist. Für ein anderes Projekt habe ich auch noch einen Titelsong.
Apropos Projekt, das ist jetzt wirklich der gute Übergang zu der nächsten Frage, ob du das überhaupt beantworten kannst. Ich finde die Frage sehr mutig von dir. Was war dann das schönste berufliche Projekt?
Ja, siehst du, darauf will ich hinaus, was ich gerade meinte. Also ich bin auf einiges stolz. Ich hoffe, dass man das so sagen darf. Also natürlich auf das Buch, was ich letztes Jahr rausbringen durfte, eine Weltreise durch Deutschland, die ich gemacht habe. Corona-bedingt konnte man nicht in die echte Welt reisen, also habe ich mir so Orte in Deutschland gesucht, die es ja wirklich gibt. Es gibt hier bei mir an der Ostsee, gibt es Kalifornien und Brasilien, zwei Orte, die direkt nebeneinander liegen. Es gibt Amerika und Russland direkt nebeneinander in Ostfriesland. Ja. Es gibt eben auch eine Golden Gate Bridge am Niederrhein, die so aussieht wie die Golden Gate Bridge in San Francisco. Deswegen heißt das Buch San Francisco liegt am Rhein. Und das absolut Abgefahrene ist halt, dass das offensichtlich einen Zeitgeist getroffen hat, dieses Buch. weil alle letzten Sommer oder Frühjahr so wieder Bock hatten, loszureisen. Es ging aber noch nicht so richtig. Und dann ist dieses Buch halt einfach auf die Bestsellerliste gegangen. Damit hat niemand gerechnet, und am wenigsten ich. Und das ist natürlich total abgefahren und toll, dass da ja dieser orangefarbene Spiegel-Bestseller-Sticker jetzt auf meinen Büchern stehen darf. Völlig abgefahren. Aber ich will, mit dieser Frage wollte ich auf ein ganz anderes Projekt hinaus, das meiner Auffassung nach nämlich zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Also das hat beim Machen so viel Spaß gemacht und im Output aber so wenig, da ist nicht viel draus geworden, dass ich heute und hier, Matze, da einfach wahnsinnig gerne nochmal drüber sprechen.
Feel free. Jetzt sind wir alle ganz gespannt.
Mein schönstes berufliches Projekt bisher war das Projekt Kleine Welt, und das befasst sich mit der Theorie, die du auch eingangs schon kurz angerissen hast, die Theorie, dass wir alle jeden Menschen auf der Welt über maximal 6 Ecken kennen. Also wir fangen bei dir an, also wir kennen uns, wir dürften genau genommen noch nicht sagen, dass wir uns persönlich kennen, weil wir uns noch nie persönlich getroffen haben, Matze.
Ja.
Aber fangen wir einfach mal bei dir an, zwischen dir und Barack Obama, so, ist ja egal. Das Beispiel nehmen wir mal, sind maximal 5 weitere Kontakte, bis du bei ihm angekommen bist, 5 persönliche Kontakte. So diese Theorie, die es schon ganz, ganz lange gibt, das kleine Weltphänomen, beziehungsweise die 6 Degrees of Separation, so heißt es auf Englisch in echt. Und das wollte ich mal rausfinden, ob das stimmen kann. Auf eine willkürliche Art und Weise. Ich bin mit einem Freund und Produzenten, Thomas Niemann aus Leipzig, bin ich losgereist. 2 Reisen haben wir gemacht. Und wir hatten jeweils eine Zielperson, die wir erreichen wollten. Das war einmal der Leuchtturmwärter oben am Nordkap in Norwegen. Und das war ein zweites Mal, also völlig unabhängig von dieser Nordkap-Nummer, war das die Ishita Malvia, Indiens erste weibliche Surferin. Da wollten wir hin und wir wollten mit einer beliebigen Person einmal in Berlin und einmal in Frankfurt starten. Und von der jeweils eine Kontaktreihe zu diesen Zielpersonen schüren. Das Ganze war für N24, das war vor meiner ProSieben-Zeit, dass ich für N24 das machen durfte. Es gab aber nur diese 2 Folgen, die auch irgendwie so ich glaube donnerstags nachmittags um 16 Uhr wurden die dann so weggesendet. Also das klingt jetzt sehr böse, aber es hat einfach nicht viel Aufmerksamkeit bekommen, obwohl das ein ganz liebevolles, auch von allen Menschen, die daran beteiligt waren, das sind ja nicht nur Thomas und ich gewesen, ein ganz liebevoll betreutes Projekt gewesen ist. Und wie du dir vorstellen kannst, haben die Reisen einfach irre viel Spaß gemacht, weil wir ja wirklich nicht wussten, wo fahren wir morgen als nächstes hin. Wir haben also in Frankfurt beispielsweise waren wir bei einem Songslam, bei so einem Konzertabend, und haben da auf der Bühne sprechen dürfen und das Publikum gefragt, gibt es hier jemanden, der Bock auf dieses Projekt hat? Wer möchte unsere Startperson sein? Und dann kam eine junge Frau auf die Bühne, die dann auch gesagt hat, ich habe total Lust, worum geht's? Und dann habe ich gesagt, schau mal hier, das ist Ishita, Indiens erste weibliche Surferin, die wohnt an der Westküste in Indien, in der Nähe von Goa. Wer ist die Person, die du persönlich kennst, die uns ein Stück näher an Ishita ranbringen kann? Und dann hat die gesagt, ja, pass mal auf, das ist ja ganz einfach.
Ich ruf sie direkt mal an.
Ja, so, ganz so ja, nicht, aber Mann. Verrückterweise hat sie in Marburg, glaube ich, hat sie studiert und hat dort mit jemandem zusammengewohnt, der inzwischen Freiwilligenarbeit in Kathmandu, in Nepal leistet. Und dann haben wir am nächsten Tag, oder wahrscheinlich noch am selben Abend, glaube ich, haben wir einen Flug nach Kathmandu gebucht und sind am nächsten Tag dahin geflogen, um den Manuel, hieß der, zu treffen. Und das ist natürlich so von der Herangehensweise, dass du nichts planen kannst, dass du nie weißt, was bringt der nächste Tag, macht wahnsinnig viel Spaß von Produktionsseite. Und um dann festzustellen, dass das am Ende, ich kürze jetzt ein bisschen ab, dass das wirklich hinkommt, dass wir wirklich nach 6 Ecken, also wir sind dann über Kathmandu, sind wir nach Delhi, weil da war ein anderer Studienkollege von dem Manuel, ein Inder allerdings, der hat uns dann weiter nach Bangalore geführt zu einem Yoga-Lehrer, der wiederum zu einem Universitätsprofessor in der Stadt dann schon, in der Ishita wohnt. Und am Ende waren wir über 6 Ecken bei ihr in ihrem kleinen Surfclub an der Westküste Indiens. Ich habe von ihr ein paar Surfstunden bekommen.
Wow, cool.
Es ist Das ist völlig abgefahren, dass das. Das ist
ein Gänsehautmoment irgendwie. Ja, total, total.
Ja.
Ja. Aber darüber gibt es kein Buch, oder? Vielleicht solltest du das nochmal machen, weil ich finde das irgendwie super spannend.
Da kann ich auch kurz mal sagen, dass das mein großes Ziel war, darüber ein Buch zu schreiben. Ich sag's ja aber, wie es ist. Das wollte keiner haben.
Wollte keiner haben, ja.
Ich habe das bei Verlagen gepitcht, also auch bei meinem Verlag, beim Ullstein Verlag, wo ich meine bisherigen beiden Bücher rausgebracht habe, aber auch bei anderen Verlagen und alles so, ja, super schönes. Was haben wir denn noch hier auf dem Schreibtisch?
Ja,
so,
ja,
so
ja,
ungefähr. Verstehe. Keiner wollte es am Ende machen.
Ja, schade. Und der Thomas ist auch der dabei war bei In 10 Tagen um die Welt, oder? Ist es nicht der Bekannte aus Leipzig? Ja,
genau. Ja, genau. Ja.
Ah, spannend irgendwie. Also gut, deine Aufgabe ist, beweis mir, dass ich also durch sechs Ecken zu Beyoncé komme. Kannst du das machen?
Ach, das wäre dein Wunsch? Das ist mal eine schöne Frage. Was wäre denn der Mensch, dem du gerne mal auf diese Weise nahe kommen würdest? Ist das Beyoncé?
Obwohl, ich sage immer, nein. Ich glaube, ich möchte, ich habe das schon mal beantwortet. Ich glaube, ich möchte so die musikalischen, ich sage jetzt mal, so nicht Vorbilder, weil ich mache keine Musik, aber die man gut finde, glaube ich, möchte ich nur auf der Bühne sehen. Ich glaube, ich hätte mega Angst, wenn ich die jetzt hier in Berlin, vielleicht kommt ja mal vor, im Adlon beim Frühstück treffe, okay, es kommt nicht vor, wenn die denn blöd sind oder wenn ich schlechte Laune habe oder wenn ich stolpere oder wenn so, dann denke ich mir, nee, denn ne, das passt dann nicht. Ich glaube, ich würde die dann danach ganz anders auf der Bühne sehen. Deswegen möchte ich die, glaube ich, so glorifiziert lassen.
Weil die vielleicht auch einfach nicht nett sind, oder? Es kann ja sein, dass man einen blöden Moment miteinander hat.
Auch wenn ich irgendwie 5 Minuten... Vielleicht ist Beyoncé nicht das allerbeste Beispiel, aber bleiben wir mal bei Beyoncé und Jay-Z. Finde ich ganz cool. Wenn ich jetzt 5 Minuten mit denen hätte, was viel ist, wie voll soll ich denn die 5 Minuten packen, um denen vielleicht mal zu sagen, oder damit auch plausibel und auch einzigartig und unterhaltsam rauskommt, ich finde euch ganz cool. Ich höre euch schon seit, oder ne, Jay-Z habe ich schon als Kind in mir gehört, weil ich seine älteren Platten noch ein bisschen besser fand. Mhm. Und so, und dann habe ich mir mal so überlegt, also wenn man sich so in Tagträumen so darin verliert, ich glaube, also ich habe mir mal die Frage gestellt, wie würdest du die beiden denn beeindrucken? Ich glaube, ich würde so tun, als ob ich die nicht erkennen würde. Ich glaube, dann würden die sich am wohlsten fühlen.
Das ist eine smarte Antwort, weil ich das auch glaube. Ich glaube, dass es nur in Teilen cool ist, Beyoncé und Jay-Z oder Ed Sheeran zu sein oder von mir aus in Deutschland auch
Christoph Karasch,
Günther Jauch, Thomas Gottschalk, so, nee, obwohl der genießt das wahrscheinlich. Lass uns Kai Pflaume sagen. Wie cool ist es, Kai Pflaume auf der Straße zu sein? Ja. Weiß ich nicht. Vielleicht badet er sich da drin, aber ja, er weiß. Oh, warte, ich habe ein super Beispiel. Ich bin mal mit Jorge González von irgendwo nach irgendwo geflogen, also nach Hamburg, das weiß ich noch. Wir sind in Hamburg ausgestiegen und ich bin direkt nach ihm aus dem Flieger ausgestiegen und konnte da mal ganz genau beobachten, wie das ist, wenn du ständig angeglotzt wirst. Nun fällt er ja eh auf, das möchte er ja auch optisch auffallen, aber ich ging so hinter ihm und alle Blicke von Leuten, die ihm entgegenkamen,
ja, das glaube ich,
wandten sich ihm zu, also haben ihn angestarrt.
Ja, das glaube ich.
Irre Moment, das kann nicht immer angenehm sein. Ja. Das kannst du auch nicht immer ausblenden.
Nein. Und ich glaube, man kann auch, ich meine, die beiden sind vielleicht so ein Extrembeispiel, aber vielleicht ist ein Extrembeispiel auch ganz gut, weil ich denke mir, ich sage jetzt mal, Barbara Schöneberger, glaube ich, die mag es auch. Ist es so? Also ich finde die sehr, 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 sehr lustig. Und ich habe ihr mal nach dem Gig bei Micky Beisenherz so gesagt, dass ich ihre früheren WDR-Zeiten so ganz lustig finde und so. Und dann meinte sie, ach komm,
wir machen. Das war dein Übungsmoment für Beyoncé und Jay-Z dann irgendwann. Wie verhalte ich mich?
Ja. Ich war leider leicht angetrunken, habe gesagt, kannst du dich noch dran erinnern? Wir saßen mal bei der Fashion Week Show nebeneinander, meinte sie. Ich war noch nie auf der Fashion Week. Habe ich gesagt, doch, bei Michael Michalski 2007. Meinte sie, okay, hast recht. Und dann hat sie auch gefragt, ach komm, wir machen denn doch ein Foto. Das war übrigens ihre Idee. Und dann dachte ich mir so, okay, ich glaube, die genießt das, glaube ich, auch.
Aha,
und ich
glaube, es ist ein schwieriger Moment zu fragen, erinnerst du dich noch? Wir haben uns mal getroffen.
Ja,
weil
ich war wirklich auch einfach leicht angetrunken und war sehr gut drauf. So, also es war auch wirklich eine ganz blöde Antwort. Aber ich wollte sagen, ich glaube, also wenn du halt so ständig von Fotografen oder von Bodyguards auch beschützt werden musst, weil irgendwie sonst nichts geht, ist, glaube ich, relativ schwierig. Du musst so ein isoliertes Leben dann auch führen. ich habe mal eine Anekdote bekommen, mit der konnte ich sehr schwer umgehen. Und zwar eine ganz liebe Freundin von mir hat mir mal eine Karte geschickt aus dem Urlaub. Sie war auf Costa Rica und hat gesagt irgendwie, ich habe Beyoncé getroffen, ich kann dir nachher mal erzählen, wie es war. So, und dann habe ich gedacht, das ist wieder, ich möchte es vielleicht gar nicht wissen, weil zerstör mir nicht diesen Moment. Ich möchte sie auf der Bühne sehen und das reicht. Und die war irgendwie auf Costa Rica mit ihrer mit ihrer Schwester, also meine Bekanntin, und die wollte sich irgendwie ausruhen, weil die anderen sind irgendeinen Berg hochgeklammert und sie hat irgendwie Fotos gemacht und wollte ein Foto von einem Wasserfall machen und hat nur so gedacht, Mensch, schade, jetzt steht da diese Frau mit diesem Pink-Neon-Badeanzug, stört jetzt eigentlich, ich würde gerne so das Foto machen.
Optisch.
Ne? Ja, wer ist oder? Sie? Eben, ja. Beyoncé, du übertreibst deine Rolle. Nein, und dann hat sie nur, also sie meinte, ne, die Frau stand da, hat halt also drei Personen nicht erkannt, nur die vierte, ich sag mal Jay-Z, weil Jay-Z erkennt man, glaube ich, relativ schwer. Mhm. Wenn jetzt Beyoncé mit irgendwie ungemachter irgendwie im Wasser rumschwimmt, glaube ich, erkennt man es nicht. Und dann hat sie, glaube ich, gemerkt, oh, ich glaube, das ist Beyoncé und Jay-Z, und sie hat einfach nichts gesagt. Und dann ist Beyoncé quasi auf sie zugekommen, weil sie irgendwie da lang musste. Und dann hat so Beyoncé alleine gesagt irgendwie, das Wasser ist total schön, du musst reingehen. Und ja, meine Bekannte hat gesagt, ja, okay, vielen Dank, ja, tschüss. Und dachte mir so, oh Gott, also lieber hört man doch oder man ist doch gewohnt, dass man sagt irgendwie, please don't talk to me oder gar nicht reagiert oder so, aber dann auch noch sagt irgendwie,
dann auch noch von ihr
Wasser,
aus
das,
den genau. Dialog starten, ja genau. Aber ja. Das ist once in a lifetime, also wenn man darauf steht. Ich bin, glaube ich, nicht besonders starstruck, aber wenn man diese Momente feiert, dann ist das doch genau dieser eine Satz und diese eine Antwort, das kann man sich so als Plakat an die Wand hängen, genau, und denken, ja, wow, schön, das war mein Moment mit Beyoncé.
Ja. Sie ist halt kein Beyoncé-Fan, von daher vieles mir da
erklärt. Ja, dann ist das egal.
Glaube ich, ja. Ich kann das manchmal schon, ich kann ein paar Sachen glorifizieren, das passiert mir auch so bei, Gott, wir verquatschen uns sehr, ne? Merkst du, das ist aber irgendwie ganz cool. So, ich habe gerade auch so vergessen, dass, also wenn ich über Beyoncé spreche, vergesse ich, dass ich in ein Mikrofon rede. Nein, aber das passiert mir so manchmal auch, wenn ich bestimmte Musik oder so Gefühle mit Erinnerung verbinde und so, dann glorifiziere ich das manchmal. Das kann mit irgendeinem, das muss nicht Beyoncé sein, das kann mit einem kleinen Straßenmusiker sein. Wenn mich irgendein Lied, ich sage jetzt mal so 2-3 Wochen oder 2-3 Monate irgendwie so begleitet, ist das glorifiziert speichert im Kopf. Und wenn ich die Person irgendwie treffen würde oder sehen würde, dann würde ich immer denken, irgendwie, oh Gott, also ne, das ist die Person, das ist der Moment und so. Denn quasi ist es eher so starstruck bezüglich der Momente und der Gefühle, so nicht der Person gegenüber, genau. Ja, ja. Regie, ihr habt ein bisschen was rauszuschneiden, oder? Ich möchte, dass Beyoncé nicht im Podcast erwähnt wird. So, alle nicken.
Das hat Beyoncé uns gerade persönlich verboten.
Nee, das wird sie nicht tun. Die wird ja, ich glaube noch nicht mal der dritte Assistent von ihrer Assistentin würde sich damit jetzt beschäftigen, ja, was hier in Little Germany zwei deutsche Kartoffeln hier reden, quasi. So, aber kommen wir mal wirklich zurück. Dieses Projekt, so 6 Ecken um die Welt, das ist echt, ganz spannend. Und ich glaube, das war auch wirklich die Person, also Nummer 6, ihr habt es tatsächlich geschafft. Eigentlich, wenn man das so hört, dann würde man ja denken, lass uns das mal wiederholen und vielleicht nochmal 4, 5, 6 Mal probieren. Das ist, glaube ich, sehr aufwendig. Und was ich mich so vorhin gefragt habe, von der Produktionsseite her oder auch vom, ich sage jetzt mal, Auftraggeber her, ihr müsst ja ein Riesenvertrauen gehabt haben, weil ihr könnt ja nicht planen. Wir können ja sagen, wir sind in 2 Wochen fertig, weil wir buchen jetzt schon mal Destination A, B, C, D, sondern es muss ja alles spontan passieren. Ihr wisst gar nicht, ob es überhaupt funktioniert, ob es beim 4. oder beim 7. Mal funktioniert. Habt ihr da Druck gehabt von wegen, oh, das wäre jetzt geil, wenn es funktioniert? Weil wie lange habt ihr insgesamt dafür gedreht oder produziert?
Also wir waren pro Folge, waren wir so gut 2 Wochen jeweils unterwegs. Also nur die reine Reisezeit quasi, die Produktion drumherum ging dann natürlich noch länger. Ja, aber gut, du hast vollkommen recht, man braucht ein Team, was das mitgeht, man braucht auch Geldgeber. Also in dem Fall war das eben N24, die gesagt haben, wir haben total Bock auf dieses spannende, wilde und nicht planbare Projekt. Dann musste man natürlich ein Budget festlegen, was es maximal irgendwie kosten darf. Und deswegen, das will ich nochmal sagen, dass das Team drumherum und die Chance, die wir da bekommen, das war ganz, ganz toll, weil ich eingangs sagte, das wurde so Donnerstagnachmittag weggesendet. Das ist auch tatsächlich wahr, aber deswegen hat es eben am Ende niemand mitbekommen, obwohl wir alle da drumherum, sowohl von Senderseite als auch wir, das Team, da ganz viel Liebe reingesteckt haben. Und ja, ich würde das wahnsinnig gerne nochmal machen. Irgendwann ist so ein Feuer von so einem Projekt dann auch aus. Also ich habe es ja auch in Buchform, was ich eben erzählte, oder auch das anderweitig noch weiter produzieren zu können, das habe ich versucht. Und wenn man damit gegen Wände läuft, dann, klar, erlischt so ein Feuer auch mal. Aber grundsätzlich, jetzt wo ich auch nach ein paar Jahren erstmalig wieder drüber gesprochen habe, das würde ich schon nochmal angreifen.
Oder? Ich bin dabei. Falls ihr irgendwie mal einen Kabelträger braucht oder so, ich komme mit Chins sehr spannend.
Du, ist übrigens eines der häufigsten Angebote,
ja, ich kann es mir vorstellen.
Du brauchst nicht noch irgendwie jemand, der deine Zettel trägt? Ich komme mit. Ja, klar. Total gerne. Da habe ich nämlich auch so einen Tross hinter mir wie Beyoncé. Aber so weit wird es nicht kommen.
Hast du einen neonpinken Badeanzug und stehst gerne unter einem Wasserfall?
Ließe sich einrichten.
Sehr gut. So, so heißt die Folge. Das ließe sich einrichten. Kommen wir mal zur vierten Frage, die ich übrigens sehr, sehr, sehr schön finde. Und ich bin gespannt, was du sagst. Wenn du einen TED-Talk halten würdest, beziehungsweise eine Keynote sprechen würdest, zu welchem Thema wäre das denn?
Ich wollte diese Frage eigentlich nicht mit reinwerfen, aber das hat sich bei mir in der Medien-WG, ich sitze hier in so einer Bürogemeinschaft, hat sich das letzte Woche verselbstständigt. Da stand beim gemeinsamen Frühstück nämlich genau diese Frage im Raum, die ja suggeriert, was ist deine Expertise? Also worüber könntest du, zwei Stunden vielleicht nicht, aber kompakt eine Stunde motivational vor einer Crowd in Silicon Valley oder wo findet das immer statt, weiß ich nicht, diese TED-Talks. Worüber könntest du reden und die Leute mitreißen? Und da haben wir uns um Kopf und Kragen geredet, weil wir machen halt alle Medien. So, wir können alles so ein bisschen, aber vielleicht nix so richtig. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob ich da eine Antwort drauf habe. Ich dachte aber, ich werfe das als Diskussionsgrundlage mal in diesen Podcast mit rein, weil wir eben am Frühstückstisch auch so viel darüber diskutiert haben. Und bei mir kam irgendwann der Gedanke, dass ich vielleicht so in Richtung hier motivierend und so, könnte ich vielleicht darüber reden, dass in Deutschland, gerade besonders in Deutschland, noch immer dieser große Druck herrscht, was Abschlüsse angeht. Ich muss einen Abschluss machen. Ich muss eine Ausbildung abschließen. Ich muss mein Studium beenden, damit ich diese Wischs in der Hand habe. Und vielleicht würde ich auf die Bühne gehen und sagen, hallo, ich bin's. Ich habe Abitur. Und dann hört's auf. Also vor der Bundesrepublik Deutschland, wenn jetzt man da so ins Statistische Bundesamt oder irgendwie was guckt und Christoph Karasch da eingibt, dann steht da halt Abiturient. Und danach kommt nichts mehr. Ich habe keine Ausbildung gemacht, ich habe kein Studium. Ich habe mal 3 Tage lang studiert. An Tag 4 kam dann aber die Radiochefin von Delta Radio hier in Kiel zu mir, wo ich bereits ein Praktikum gemacht hatte und eine freie Mitarbeit, und hat mir ein Volontariat angeboten. Also das ist so die praktische Ausbildung, die in einem Radiobetrieb oder in einem Medienbetrieb, kann man so sagen. Aber es ist eben keine staatlich anerkannte Ausbildung, sondern einfach so eine branchenintern okaye Sache. Wenn du ein Volo-Zeugnis am Ende hast, dann kannst du damit in der Branche hausieren gehen. Nur mal für alle erklärt, die das vielleicht nicht wissen. Das habe ich dann gemacht, nachdem ich also geahnt oder gehört habe, dass ich das Volo machen darf, war ich nicht einen Tag mehr an der Uni, weil das war auch eher so Beschäftigungsmaßnahme, weil ich nicht wusste, was ich sonst so machen soll. Und damit habe ich mich bis heute durchgeschlagen. Ich musste nie auch nur irgendwie mal wieder mein Abi-Zeugnis vorzeigen oder eben irgendeine Form von Abschluss. Und ein anderer Radiokollege, den ich vor vielen Jahren mal zusammengearbeitet habe, der hatte genau das Gegenteil. Der hatte nämlich genau diesen Abschlussdruck. Den hat das total gestört, irgendwann festzustellen, warte mal, ich habe nichts außer mein Abi und dieses Volontariatszeugnis. Das reicht mir irgendwie nicht. Ich habe das Gefühl, ich bin nichts geworden. Und dann ist er studieren gegangen und musste diesen Abschluss haben. Und wahrscheinlich würde ich sagen, hey, you can do it. Du kannst es auch ohne schaffen. Ich will das gar nicht verklären und sagen, du kannst alles werden, was du willst. Ich glaube, das ist leider nach wie vor nicht möglich. Also ich weiß nicht, ob du jemals Profisportler, Fußballer hättest werden können. Matze, ob da so die weißt du, es gibt ja so Voraussetzungen, die man so mitbringt im Leben.
So close, aber nein.
Das meine ich. Also nicht jeder kann alles werden, nein. Das glaube ich nicht. Und dazu kommen dann auch so soziale Ungerechtigkeiten und so. Ne? Kinder aus bildungsferneren Schichten, da gibt es manchmal auch diese tollen Hero-Geschichten, die es dann eben doch geschafft haben. Aber da muss man natürlich auch realistisch sein und sagen, nicht jeder kann alles werden. Aber wenn man was werden möchte, dann führt der Weg dahin, und damit würde ich diese Keynote vielleicht abschließen, nicht unbedingt über dieses starre deutsche "Ich brauche diesen Wisch" denken.
Ja, finde ich gut. Die Wischs, die auch nicht mehr angeschaut wurden oder werden, und ich habe auch meine letzten beiden Jobs bekommen, ohne eine Bewerbung zu schreiben, weil das waren im Gespräch und hatte man Bock aufeinander und dann habe ich irgendwann einen Arbeitsvertrag unterschrieben. Ja?
So, ohne und ist das in einer klassischen Branche sozusagen, oder ist das ein modernes Arbeitsumfeld?
Naja, eigentlich nicht. Das ist ursprünglich das Gesundheitswesen. Also das ist ja, kommt ja, wenn man jetzt der eher schon verstaubt, trocken, starr, so, aber jetzt, ich sage jetzt mal, ich glaube, es gibt einen Unterschied. Also früher war es die Gesundheitsbranche. So, also Healthcare ist jetzt, glaube ich, es verändert sich jetzt gerade.
So, okay, Healthcare klingt sehr, sehr modern. Genau, Gesundheitswesen klingt wahnsinnig verstaubt und sehr traditionell, hätte ich das eingeschätzt. Von daher sehr, sehr fortschrittlich zu sagen, einfach, wir machen das einfach mal. Wir unterschreiben einen Arbeitsvertrag.
Genau.
Ja. So, und also Mediziner und Jurist und so, von mir aus, wenn du das werden willst, da kommst du natürlich um ein Studium nicht herum.
Da kannst auch zu Recht. Also das macht ja auch Sinn. Das macht ja auch Sinn. Ja,
da kannst du dich nicht reinmogeln wie Anna Delvey in die High Society von New York City.
Ja, das
stimmt. Ich guck gerade Anna Delvey hier, Inventing Anna, deswegen musste ich das, fiel mir das kurz mal ein.
Ich habe es noch nicht geschaut, aber es wurde mir schon empfohlen. Ja, und ich sage jetzt mal, ganz einfaches Beispiel, ich sitze auch hier und habe einen Podcast ohne eine Moderatorenausbildung zu haben oder Sprecher
zu sein. Was fällt dir ein?
Oder Schauspieler zu sein, ja, eben, so, aber das ist ja, bin froh, dass ich es darf, ne, ohne einen Abschluss zu haben.
Ja, einfach machen.
Einfach mal machen. Das ist
wahrscheinlich der Titel der Keynote. Einfach machen.
Just do it. Ja.
Live it.
So habe ich quasi auch.
Bin gar nicht dieser Motivational. Ich mag das nicht so, diese spiritual, diese spirituellen.
Bist du kein Affirmations-Hoffnungsredner?
Boah, nee, ja. Aber wenn ich müsste, dann so.
Ja, das hatte ich. Ich hatte gestern das Thema in einem Talk, da ging es ums Scheitern. Das ist auch hieß, ja, irgendwie, Scheitern und sieh es als Chance und No heißt eigentlich New Opportunity und so. Und dachte ich wieder, das ist auch schwierig. Ja. Das hilft einem ja nicht direkt, wenn man weiß, wie man, fuck, jetzt läuft es gerade nicht, ne?
Ja,
aber auch nochmal ganz großes Thema.
Also ich finde das muss ich kurz abschließend sagen, weil ich das auch nämlich gar nicht despektierlich meine, wenn so Menschen Hoffnung und in einem Glauben oder in einem Universum oder so finden, ist das völlig okay, weil das gibt Halt und das ist in Ordnung. Nur ich tue das nicht. So. Ich glaube in der Regel an das, was ich sehe, auch wenn das sehr unromantisch klingt.
Oh, aber wirklich. Eieieiei. Können wir mal schnell zur fünften Frage. Was hast du mal getan, was du noch nie der Öffentlichkeit erzählt hast? Bis jetzt.
Bis jetzt, genau. Und das ist genau so eine Frage, wo ich die Story im Kopf hatte und gar nicht so genau wusste, ob ich das erzählen möchte, weil ich es nämlich bisher nicht erzählt habe. Und das hat ja in der Regel Gründe, dass man etwas nicht erzählt. Ich habe zum Beispiel schon mal erzählt, dass ich mit 15 in einem Bayern-Festzelt auf der Kieler Woche hier, riesen Segel-Event, habe ich mal blank gezogen. Da musste ich mal auf der Bühne meinen nackten Hintern zeigen. Das habe ich schon mal öffentlich erzählt. Aber ich wollte jetzt auf was anderes hinaus. Und jetzt stocke ich gerade. Ich hab was gemacht vor 2 Jahren, was ich einfach nur für mich und die betreffenden Personen gemacht habe. Und ich fand das genau richtig und ich fand das genau gut so. Ich habe nicht mal in meinem Umfeld darüber gesprochen. Also öffentlich ist ja nochmal was anderes. Aber ich fand das intim und schön und es war genau richtig und genau gut so. Aber es ist jetzt auch 2 Jahre her und ich habe sozusagen mein Ergebnis, dieses nennen wir es Projekt, was ich da hatte, habe ich für mich abgespeichert und nur für mich und kann sagen, ja, das war ganz schön, dass ich das gemacht habe. Wow, was wird er jetzt wohl erzählen? Und zwar ist mir in der Anfangs-Corona-Zeit, als alles so ruhig war und ich auch nichts zu tun hatte eine Weile, weil alle Produktionsfirmen, für die ich auch so tätig bin, so ein bisschen die alle Viere von sich gestreckt haben und nicht wussten, was passiert hier jetzt eigentlich genau. Da saß ich auch eine Weile zu Hause und dann ist es so ruhig geworden und dann hat man so Zeit zu reflektieren und dann habe ich halt geschaut, dass ich zu dem Zeitpunkt 10 Jahre selbstständig war. Als Reisejournalist, als Fernsehreporter, als Buchautor. Und das alles hat sich natürlich nur ergeben, weil Menschen an mich geglaubt haben. Weil es Menschen gegeben hat, die mir Türen geöffnet haben, die wohlwollend waren, die gesagt haben, du bist gut, ich möchte mit dir arbeiten oder ich möchte dir das hier ermöglichen. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe handschriftlich, und das habe ich wirklich Jahrzehnte nicht gemacht, habe ich Briefe an diese Menschen geschrieben. Das sind so, 6 waren es, glaube ich. Habe ich 6 Briefe geschrieben und mich bedankt und auch erzählt, warum ich mich bedankt habe. Denn da waren auch Menschen dabei, die gar nicht wissen, dass sie Schlüsselpositionen waren in meinem beruflichen Weg. Das haben die nie, das wussten die nicht. Und dann habe ich aber mal geschrieben, pass mal auf, du ahnst es gar nicht, aber durch das, was du da gemacht hast, ist später dieses und jenes passiert. Und dafür möchte ich Danke sagen. Das war ganz, ganz toll. Und dann haben sich auch, fast alle haben sich zurückgemeldet, so über einen langen Zeitraum. Erst kam irgendwie gar nichts, dann hat die Erste hat eine Postkarte geschrieben, der Zweite hat dann irgendwann versucht anzurufen, mich nicht erreicht, aber dann haben wir uns irgendwann gefunden. Der Dritte schrieb eine E-Mail und meinte, wie krass, ich hatte keine Ahnung, lass uns bitte mal ein Bier trinken gehen. Mhm. Und nur eine einzige Person hat sich bis heute gar nicht gemeldet. Und das ist ausgerechnet die Person, bei der ich riesen Struggle hatte, überhaupt die Postadresse rauszufinden. Weil es besteht ja kein Kontakt mehr und ich wusste nur Berlin, aber Berlin ist echt ein Stück zu groß, um da mal eben so Post hinzuschicken. Die hat sich bis heute nicht gemeldet und auch das ist völlig okay, weil ich davon ausgehe, dass sie den Brief trotzdem bekommen hat und hoffentlich für sich irgendwie annehmen konnte. Mhm. Das Lob, der Dank, wie auch immer. Und das hat mich in dieser super weirden Zeit damals überkommen, dass ich das machen möchte, weil ich total dankbar war in dieser Ruhe, die dann stattfand, dass ich das schon 10 Jahre machen darf, was ich machen darf. Und dass das natürlich niemals alleine geht. Sowas kannst du gar nicht als hier Lonesome Player irgendwie durchziehen. Du brauchst immer Menschen, die an dich glauben.
Ja. Ja, das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Also auch gerade so der Aufwand und ich, also ich kann es nur nochmal sagen, so Höflichkeit oder Dankbarkeit und so, das ist auch alles kostenlos, ne? Also du hast ja jetzt kein Projekt fürs Image gemacht oder das irgendwie vermarktet, sondern du hast einfach mal Danke gesagt und auch nochmal so ausgedrückt, so wie man es ursprünglich kennt, mit einem Briefpapier oder einem Zettel und einem Stift, das tatsächlich mal die eigenen Worte in Worte zu fassen, sprichwörtlich. Ja. Und ich habe mal gehört und ich glaube, ich kann es bestätigen, ich weiß nicht, was du sagst, wenn du etwas aufschreibst, kannst du etwas noch ganz anderes formulieren. Also wenn du richtig nochmal siehst, wie aus deinen Bewegungen sich so die Wörter ergeben, ist wahrscheinlich nochmal anders, als mal schnell in einen Anruf verpackt oder auch nochmal in eine E-Mail getippt oder so, ne?
Es macht einen Unterschied, genau, das habe ich auch gespürt und das war wirklich dieses handschriftliche, das war ungewohnt. Also da habe ich festgestellt, das mache ich nicht mehr in dieser Welt. Seltsam. Ja, fühlt sich aber gut an.
Ja, das kenne ich auch. Ich habe das mal vor Jahren was Ähnliches gemacht, aber auch so wie du, ohne Erwartung zu haben, ein Feedback zu bekommen. Ich habe mich mal, weil ich Veränderungsmodus gemerkt habe bei mir und habe mich mal bei einer Handvoll Menschen entschuldigt, ohne dass ich irgendwas Schlimmes gemacht habe. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, ich habe es nicht handschriftlich mit einem Brief gemacht, sondern einfach so die Leute kontaktiert, so wie sie greifen konnte und habe mich entschuldigt und so. Ich habe es eigentlich nur für mich getan und wollte nicht hören von wegen, es ist doch gar nicht so schlimm, sondern ich habe auch einige Antworten gar nicht gesehen und es kam auch nicht auf eine Antwort, weil Personen vielleicht doch irgendwie ein bisschen knauserig waren oder eingeschnappt waren. Ich fand es aber okay. Ich fand es für mich okay. War vielleicht auch so eine Sache, um abzuschließen, ne? Ja. Finde ich irgendwie toll. Krass. Wir sind das bei der Hälfte. Also jetzt kommen noch meine 5 Fragen. Ja, ich bin etwas verblüfft, was wir für ein Themenportfolio hier wir schon abgearbeitet haben.
Abgefahren. Aber meine 5 sind jetzt durch. Ich habe den Überblick zwischendurch verloren.
Ja, ich habe ja hier, du weißt doch, die Regie des Produktionsteams, das wird ja regelmäßig ausgetauscht. Die wissen ja gar nicht, wie lange das hier heute dauert. Die haben gerade die Zettel hochgehalten. Die Hälfte ist geschafft. Jetzt kommen aber meine. Und ich bin ganz gespannt.
Also ich jetzt ja auch, weil auf den Teil jetzt, der jetzt war, konnte ich mich ja einigermaßen zumindest vorbereiten.
Ausruhen.
Es war auch ein bisschen was Ungeplantes und Unerwartetes dazwischen gekommen. Aber toll.
Ja, Mensch.
Wunderbar.
So,
ich nehme noch einen Schluck Wasser.
Wasser. So. Wie hat sich denn dein Heimatgedanke durch das Reisen verändert, möchte ich von dir wissen.
Gut. Also als Medienschaffender, gute Frage meine ich damit, als Medienschaffender wäre es wahnsinnig logisch, dass ich mindestens in München, wenn nicht sogar in Berlin oder von mir aus noch Hamburg oder so, wohnen würde. Ich bin aber nie aus Kiel rausgekommen. Das liegt daran, dass ich hier groß geworden bin, hier mein Abi gemacht habe, hier die Radiozeit verbracht habe, 6 Jahre lang und mich dann selbstständig gemacht habe. So. Und dann bin ich losgereist und je mehr ich losgereist bin im Zuge dieser Selbstständigkeit, desto gerner kam ich halt nach Kiel wieder zurück. Es stand relativ bald schon fest, hier gehe ich nicht weg. Es wäre wahnsinnig logisch, weil ich für ProSieben arbeite und Sat.1, dass ich nach München ziehen würde. Es würde die Wege vereinfachen. Ich sitze wahnsinnig oft im Zug Kiel, München, München, Kiel. Das ist ungefähr die denkbar längste Strecke, die man in Deutschland zurücklegen kann.
Ja.
Ich könnte mir die Dinge vereinfachen, aber ich weiß halt einfach ganz genau, warum, für wen und ich wieder nach Kiel zurückkomme. Und das ist der Heimatgedanke. Ich weiß, dass ich hier hingehöre, dass Kiel nicht die schönste Stadt der Welt ist, dass Lübeck, glaube ich, heute noch wahnsinnig sauer ist, dass nicht sie die Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein geworden ist, sondern dieses hässliche Kiel. Aber die Lage ist unbezahlbar. Ich fahre 5 Minuten mit dem Fahrrad zum Strand und möchte das niemals missen.
Mhm. Ja, das
Heimat ist wichtig, je mehr du unterwegs bist, glaube ich ganz fest.
Ich kann ja auch sagen, wie ich auf diese Frage gekommen bin, weil ja auch gerade in Gesprächen auch mit dir, da hat man auch darüber gesprochen, wie sehr sich auch so der Horizont erweitert, wenn man halt reist, wenn man andere Kulturen kennenlernt, ne? Und dass man sich natürlich auch dem öffnen muss und dass es halt auch bereichernd ist. Und da habe ich mir dann aber so rückwärts die Frage gestellt, ja, dann verändert sich doch auch immer der Moment oder das Zuhause oder, also Heimat und Zuhause ist vielleicht nochmal ein Unterschied, ne, aber wohin man zurückkehrt, dass man da entweder merkt, ich habe kein Heimatgefühl oder ich habe
das
mehrere.
Das soll es auch geben. Hab mich auch schon mit Menschen unterhalten, die genau eben das sagen. Ich hab das nicht. Ich hab diese tiefen Wurzeln nirgends.
Mhm. Ja, genau. Und wenn jemand so etwas hat, so ein Heimatgefühl oder so ein Zuhause sein, dass sich das natürlich dann auch nochmal verändert, wenn man immer wieder zurückkommt. Und ich habe auch selbst das Gefühl, ich reise sehr gerne und so, egal wie perfekt und schön so die Reisen waren, ich fahre, auch wenn es vielleicht beim Auschecken oder beim Abreisen wehtut, fahre ich aber immer gerne nach Hause. Ich komme immer gerne nach Hause.
Und ich glaube, dass das ein gutes Gefühl ist.
Ja, genau. Und wenn es denn soweit ist, möchte ich auch immer schnell nach Hause. Schnell. Auf den direkten Weg.
Dann kommt die Ungeduld. Ja, ganz genau. Ja.
Dann will man auch nach Hause. Spannend. Okay, sehr gut. Kiel. Ja, zu Recht. Also das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Ich habe Kiel nicht so hässlich in Erinnerung.
Das ist gut. Ich habe mich eben geschämt für Kiel, falls das irgendjemand aus Kiel hört, dass ich da etwas zu harsch gesagt habe, dass es hässlich ist. Es ist halt einfach so wie Köln, eine sehr zerbombte Stadt von ganz damals, schnell wieder aufgebaut, also der Klassiker. Und Lübeck hat es eben zum Glück nicht so doll erwischt und deswegen ist die Stadt noch immer so wunderschön, wie sie weit davor in den Jahrhunderten eben entstanden ist. Und das ist der große Unterschied.
Ja, und die Lage ist halt wirklich unschlagbar. Da hast du natürlich auch recht. Ja, absolut. Nun, ich habe mich mit meiner zweiten Frage ein bisschen schwer getan, weil ich wollte jetzt nicht unbedingt, wie soll ich das ausdrücken, über die Klimakrise sprechen möchte. Ich wollte auch nicht unbedingt über Diversität sprechen und so. Ich dachte mir, okay, wie kann man aber trotzdem über das Thema Reisen sprechen und aber dennoch vielleicht so die wichtigsten Themen trotzdem halt mit einbeziehen. Und wir müssen irgendwie alle was tun und da stellt sich jetzt auch die Frage, brauchen wir das große Ganze? Muss jeder etwas Eigenes tun, um vielleicht jetzt auch auf die ganzen Begebenheiten sowie Klimaschutz und Klimawandel auch einzugehen? Ich wollte einfach von dir wissen, was sollten wir denn eigentlich tun damit, also vielleicht als Privatperson, ich nehme jetzt mal so jobmäßig was aus, wo man reisen muss, was können wir tun, damit Reisen nicht das neue Rauchen und das neue Fleisch wird?
Ich finde nicht, dass man das berufliche Reisen rausnehmen muss oder sollte bei dieser Frage, weil das natürlich was ist, was ich mir auch regelmäßig stelle, oder gar nicht stelle, sondern es ist ja klar, dass das viele rumfliegen, meine ich damit, nicht hammergut ist, so aus rein ökologischen Gründen. Trotzdem hat jeder private Mensch, weil du das meintest, hat seine eigene Lebensrealität. Mhm. Und eigene Ansprüche an das, wie das Leben funktionieren kann, auf finanzieller Basis, auf gesundheitlicher Basis, auch auf moralischer Basis. Und ich glaube, dass wir alle da niemals auslernen können. Also jeder macht sein kleines bisschen. Das fing dann vor ein paar Jahren irgendwann mal an, dass wir gelernt haben, dass wir Plastiktüten einfach nicht mehr so cool finden sollten, wie wir das früher mal einfach nicht hinterfragt haben, sondern einfach benutzt haben. So, es kommen also Bewusstseinsveränderungen zu uns. Bei mir persönlich war das, und da kommt das Reisen mit rein, und Kaffee, als Kaffeetrinker hatten wir auch schon das Thema, dass ich mir natürlich oft irgendwie am Bahnhof so einen Coffee to go geholt habe. Und natürlich habe ich mir den bis vor ein paar Jahren, also selbstverständlich, in diesen Plastik- und mit Plastikdeckeln, Pappbechern geholt. Und das war bei mir der erste Punkt, wo ich dachte, mach das mal nicht. Regel Nummer eins, wenn du deinen Kaffeebecher nicht dabei hast, dann gibt es halt keinen Kaffee, Diggi. So einfach. Und dann bin ich umgestiegen auf meinen Mehrweg-Thermobecher. Corona hat das ein bisschen verkompliziert, weil man dann nicht mehr die benutzten Becher über die Theke reichen
durfte. Aus hygienischen Gründen.
Ja, auch völlig verständlich. Da gab es noch so einen kleinen Rückfall, aber we are getting there. Also es wird wieder besser, ich beobachte das. Ich habe meinen Kaffeebecher also zum Beispiel immer dabei. Thema Fliegen. Ich komme nicht anders nach Mexiko oder nach Israel.
Ja.
Das geht nicht anders, es sei denn, ich habe richtig viel Zeit. Da ist aus beruflichen Gründen das Fliegen notwendig. Innerhalb Deutschlands habe ich mir aber auch, und da ist Corona auch dran schuld, weil eine Zeit lang ja einfach nichts flog und ich die Strecke Hamburg-München oft per Flugzeug zurückgelegt habe, war ich dann eine Zeit lang auf den Zug angewiesen und habe mich, so blöd das klingt, einfach dran gewöhnt, diese 8 Stunden von Kiel nach München zu fahren. Es ist eine Gewöhnungssache. Nimm dir was zu arbeiten mit. Es ist ein Bürotag. Wenn ich im Zug sitze, dann ist das für mich ein Bürotag, den ich genau als solchen nutze. Mhm. Und die, sagen wir, 4 Stunden, die ich, 3, 4 Stunden, die ich wirklich sparen würde, würde ich in den Flieger steigen von München nach Hamburg, um dann ja noch mit dem Zug weiter nach Kiel zu fahren. Das ist es doch nicht wert. Also die machen doch nun wirklich keinen Unterschied. So habe ich versucht, mich dahingehend wieder ein bisschen weiter zu bilden oder einfach meine Einstellung so zu verändern, dass es besser funktioniert. Und ich glaube, genauso so ist das. Also jeder macht sein bisschen, ob das eine vegetarische oder von mir ist auch sogar vegane Ernährung ist, ob das der Müllgedanke ist, ob das das Unterwegssein, die Verkehrsmittel, die ich wähle, sind. Jeder ein bisschen, und das ist alles ein bisschen besser.
Alles ein bisschen besser, genau. Ich habe keine Flugfrage gestellt aus diesem Grund, so wie du sagst, man kann ganz viel tun, sondern also ich kann sogar auch verstehen, dass man auch dieses Thema so Reisen konträr betrachtet. Da schlagen aber so 2 Herzen so in meiner Brust und ich denke mir so, was kann man dann tun, damit Reisen nicht irgendwann, ne, deswegen habe ich so gesagt, das neue Fleisch wird, ne, oder das neue Rauchen wird oder so, weil
ja, also es gibt das ja schon, das Flight-Shaming oder dass Leute sagen, wie kannst du noch nach, also nicht zu mir, sondern zu irgendwem, wie kannst du noch nach Hawaii fliegen oder so. Ja klar, aber das nimmt dann so die ganz extremen Züge an, deswegen, ich bin kein Fan von diesen Militanten, ich bin eben auch kein Fan davon, von einem ehemaligen Raucher, jetzt Nichtraucher zu hören, dass der und der das jetzt aber mal lassen muss, weil Rauchen richtig schlecht ist und ich weiß, wovon ich rede, weil ich das früher auch gemacht habe. Nee, ja. Also das weiß derjenige auch einfach selber und es braucht diese Belehrung nicht. Aufklärung ja, und das ist das, was ich meine mit, wir müssen alle natürlich immer weiter lernen in all diesen Bereichen. Aber der Zeigefinger dabei, der gefällt mir oft nicht so gut. Wer mit wachem Auge durch die Gegend läuft, der merkt schon, was er tun kann und auch tun möchte.
Ja, und ist auch offen für Aufklärung, wenn man weiß irgendwie, okay, also ich finde es auch völlig in Ordnung zu sagen, dass man, ich habe dazu gar keine Meinung oder ich weiß das gerade nicht und gut, dass du das sagst, weil das kann ich mal drüber nachdenken.
So. Genau, genau.
Und mir selbst eine Entscheidung treffen, ne, aber dass man einfach dafür irgendwie offen ist oder man irgendwie so zuhört. Naja, du hast recht, das ist ein Unterschied, Aufklärung oder der Zeigefinger von wegen, du darfst nicht, dann macht man's.
Dann macht man nämlich zu und dann hat niemand
total
was gewonnen.
Ja. Total, total, ja. Ja, spannender Aspekt. Aber ich habe auch aus einem Interview gehört, dass es ja durchaus etwas, womit ihr euch, sag jetzt mal, als Berufsreisende ja auch tatsächlich auseinandersetzen müsst, ne? Also was ist, also so 10 Tage um die Welt, da gibt es wahrscheinlich, ich sage jetzt mal, ein paar Kommentare mehr zu diesem Thema, genau. Oder?
Können wir drüber reden. Ist ein super Beispiel, was ich mir natürlich, da komme ich nicht raus aus der Nummer. Klar, ich bin vor 8 Jahren, da war das Thema noch nicht ganz so.
Richtig, genau.
Noch nicht ganz so groß einfach. Aber ich bin vor 8 Jahren in 10 Tagen um die Welt gereist für mein erstes Buchprojekt. Da ist auch der Film eben mit Thomas draus entstanden. Das kann man so als Event, als Produktion verstehen. Oder man kann denken, was ist das denn eigentlich für ein Assi? Der fliegt auf jeden Kontinent für 2 Tage.
Für eine 16-Uhr-Sendung? Also bitte.
Nein, da muss ich einstellen. Genau,
Nein.
Touché, aber das wohl an Silvester zur Primetime auf N24. Wenigstens, das soll überhaupt nichts erklären, aber wenigstens zu der sehr guten Uhrzeit gesendet. Das kann ich absolut nachvollziehen. Neulich kam eine unkommentierte Mail bei mir im Postfach reingeflattert, nach vielen Jahren mal wieder. Und ich nehme einfach fest an, dass es sich auf das 10-Tage-Projekt bezog. Da stand drin, in meinen Augen bist du ein absolutes Arschloch. Ich biete, glaube ich, nicht wahnsinnig viel Anlass, das über mich zu denken. Also das hoffe ich zumindest. Aber 10 Tage ist ein Projekt, bei dem ich das nachträglich nachvollziehen kann, dass man das richtig scheiße findet.
Ja, also gut, das macht dich noch nicht zum Arschloch, ne? So ist ganz klar natürlich.
Ich fand die Wortwahl auch etwas dolle und hätte mir auch einen weiteren Satz zur Erklärung gewünscht, weil so konnte ich es jetzt irgendwie gar nicht so richtig einordnen, in welche Richtung das gehen sollte. Das war die ganze E-Mail.
Ach so, weil ich wollte dich gerade fragen, bringt dich der Satz weiter? Weil das wäre ja, also man kann ja auch was aufnehmen, aber dann muss man irgendwie damit arbeiten können, finde ich. Ne?
Ja.
So,
ja.
Du hast vorhin, das finde ich ganz interessant, darüber habe ich noch so, als du geredet hast, ich habe dir nämlich gar nicht zugehört, sondern 2 Minuten nachgedacht, Spaß. Du hast gesagt, wann beginnt unsere moralische Reiseplanung? Ne? Also was ist denn die moralische Reiseplanung? Das finde ich mega schwer. Ja. Kann nur jeder für sich selbst beantworten.
Das sollte einfach jeder für sich selbst beantworten. Ja, genau. Sobald du anfängst, nicht mehr erzählen zu wollen in deinem Umfeld oder wem auch immer, was du auf deiner nächsten Reise machst, weil du denkst, derjenige könnte das nicht gut finden, da wird es schwierig.
Wird schwierig, genau, ja. Absolut. So, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, was du alles magst, was du alles kannst und also vor der Kamera, hinter der Kamera, auf Briefpapier oder tatsächlich in einen Laptop geklackert, wenn es um dein Buch geht. Du kannst natürlich oder hast sehr, sehr, sehr coole Sachen gemacht und halt auch die ursprünglichen Berufswünsche, die deuten ja darauf hin, dass du vielleicht auch mehrere Pläne hattest und auch vieles kannst. Ich würde gerne von dir wissen, das ist so eine vielleicht komplizierte Frage, aber ab wann konntest du so für dich behaupten und konntest du für dich sagen, ich habe Talent und ab wann haben vielleicht auch andere gesagt, das ist so dein Talent? Kollidiert das vielleicht sogar? Du grinst so.
Ja, weil das zweigeteilt ist. Ich habe schon immer irgendwie an mich geglaubt, aber nie genug, weil es immer so einzelne Stimmen gab, die meinten, ja, also so du spielst ja ganz gut Gitarre, so, aber ist jetzt ja auch nicht Hammer. Ja, stimmt. Das ist wahr, das ist einfach die Wahrheit. Das ist
konstruktiv. Du Arschloch.
Genau. Hammer, du Arschloch. Ich schreibe zurück, in meinen Augen bist du ein absolutes Arschloch.
Das Arschloch, echt.
das macht natürlich was mit einem. Aber ich habe so ein Urvertrauen, glaube ich, dass alles gut werden wird, auch wenn ich Zweckpessimist bin. Mir selber muss ich immer sagen, das klappt eh nicht.
Ach, damit wirklich? Ich am Ende nicht
Zweckpessimist,
ja, das ist interessant.
Einfach, aber wirklich nur Zweckpessimist. Ich schreibe einen Pitch für irgendwas, ich möchte irgendwas gerne machen, dann lege ich das weg und sage, es klappt ja eh nicht. Damit ich später sagen kann, wenn es nicht geklappt hat, ja, siehst du, das war ja klar. Und dann geht es mir besser, als wenn ich die ganze Zeit dran glaube, das wird der Hammer, das wird richtig gut. Die sagen auf jeden Fall zu Hammerbudget oder worum es auch immer dann geht. Ja. Und dann sagen sie ab, weil dann ist die Fallhöhe ja viel größer. Und wenn ich aber nicht dran glaube und sie sagen doch zu, dann kann ich mich doch erst richtig freuen. Das ist so ein bisschen mein Ansatz hinter dem Zweckpessimismus, den ich verfolge. Ich bin aber abgeschwiffen. Eigentlich wollte ich sagen, dass ich grundsätzlich so im Leben, im ganz großen Ganzen an das Gute glaube und an das Probieren glaube. Das Thema hatten wir schon. An das einfach mal losziehen und machen und rausfinden, was geht. Es war nie es wäre nie ein Problem gewesen, hätte diese Selbstständigkeit, dieses, ich gehe aus meinem sicheren Radiokokon raus in die Freiberuflichkeit und kann da gnadenlos scheitern. Dieses Scheitern wäre völlig okay gewesen, weil ich mir eine Sicherheit angeeignet habe, so rein im Kopf, dass ich schon irgendwas finden werde. Also ich möchte das jetzt ausprobieren. Ich möchte jetzt gucken, ob ich Reisejournalist sein kann, ob ich schreiben kann, ob ich Fernsehen machen kann. Ich probiere das jetzt aus und wenn das nicht klappt, dann weiß ich das. Dann muss ich mir in 10 Jahren oder in 20 Jahren nicht fragen, wie es gewesen wäre, hätte ich das doch mal ausprobiert. Also ich finde Scheitern eine absolut super Option oder ein kalkulierbares Risiko zugunsten des Versuchs. Und das gepaart mit so einem, ja, vielleicht kann ich das sogar auch ein bisschen, was ich da jetzt möchte, Musik, Schreiben, vor der Fernsehkamera stehen, dann geht man so einen Weg oder dann ist man motiviert genug. Ich war dann motiviert genug, das einfach mal auszuprobieren. Ja, und natürlich hast du recht, wenn du sagst, da sind aber dann ja auch Leute dazwischen, die einen irgendwie dann mal, die einen gut feedbacken und sagen, ich finde du keine Ahnung, wirkst toll, wirkst sympathisch vor der Kamera, wir würden gerne mehr mit dir machen. So war das bei Galileo zum Beispiel. Als ich da rein bin, gab es anfangs einen Beitrag, den man mal so gedreht hat. Da war ich Reiseexperte im Prinzip. Die wollten ein bisschen was wissen über diese Urlaubsportale, diese Buchungsportale ab in den Urlaub.de, weg.de und wie sie alle heißen. Da war ich Interviewgast im Prinzip. Und danach wurde mir gesagt, dass das irgendwie gut war, der Beitrag hat funktioniert. Hättest du Lust, mehr zu machen? War nie der Plan. Ich war zu dem Zeitpunkt schreibender Reisejournalist. Aber ja, lass uns das mal machen. So, eine Woche später sind wir dann nach Kroatien gefahren, nicht geflogen, das will ich dann jetzt einfach in diesem Zusammenhang auch mal sagen, und haben da einen Urlaubsbeitrag in Kroatien gedreht und so ging das mit Galileo los, weil dort CVDs, also Chefs und Chefinnen vom Dienst, ChefredakteurInnen gesagt haben, das irgendwie funktioniert der Typ, das ist alles ganz nett und das ist jetzt seit 5 Jahren so und klar, das, da sind Leute, die dann irgendwann mal gutes Feedback gegeben haben.
Ja, super.
Was dann so.
Es ist ganz interessant, dass eine Talentfrage ohne das Wort Talent auch ausgesprochen wird. Und ich finde das ganz bemerkenswert, weil es fällt wirklich ganz vielen schwer, irgendwie zu sagen, weil du hast auch gesagt, ja, dann sagen ihm vielleicht eine, irgendwie, das kann ich ganz gut und so. Du hast eine Begeisterung dafür. Ich glaube, es ist echt schwer zu sagen, dass da bin ich irgendwie talentiert. Aber ich glaube, das bist du, weil dieses freie Reden und dieses Berichten kann man, glaube ich, nicht ohne Leidenschaft und Motivation und Begeisterung machen. Und ich glaube, das fällt dir einfach total leicht, das auch zu transportieren, weil das kommt ja auch entsprechend an, weil du kannst ja auch ins Leere sprechen und sagen, irgendwie, passiert halt nichts, da wird nichts transportiert, aber so ist es ja nicht. Und ich finde es immer gerade spannend, weil mit anderen Interviewgästen habe ich natürlich auch darüber gesprochen, die halt, das kann ich auch nachvollziehen, ne, sagen, irgendwie, ich hatte nie einen Plan B, ich habe immer nur, ne, ich möchte mich mit nichts anderes beschäftigen, ich war so fokussiert, ich habe immer an mich geglaubt, ich war nie Zweckspessimist, sondern habe immer eher gedacht, irgendwie, I can do it, ich werde es, es gibt keinen Plan B und bin damit super gefahren und wurde dadurch auch nicht abgelenkt. Und was hätte, ne, passieren können, sondern ich war so fokussiert. Genau, die andere Variante vielleicht von Plan B. Also Plan A hat sich irgendwie, wenn das Leben auch mal dazwischen kommt, oftmals wird eine Entscheidung ja einem auch abgenommen, wenn man irgendwie nicht angenommen wird oder wenn man irgendwie umziehen muss oder so. Genau. Ne? Wenn
es
man
ist sagt, nicht alles aktiv.
Ja. Es ist, na genau, von wegen, ich konnte mich mal, ich glaube, das hast du auch mal gesagt, irgendwie als Mediengestalter 20 Mal beworben und noch nicht mal überall eine Absage bekommen, sondern gar keine Antwort. Beispiel. Also da hat mich...
Genau, ich wollte ja mal den klassischen
Genau.
Ich wollte mal so eine Berufsausbildung machen, aber mich wollte keiner. 22 Absagen habe ich
kassiert. Es wurde dir abgenommen, genau. Also das hast du ja nicht aktiv beeinflusst. Mhm. So, denn aber wenn aus Option B, vielleicht ist auch Plan oder Option nicht das richtige Wort, aber wenn aus der einen Sache dann noch eine andere entsteht und man dann irgendwie trotzdem zufrieden ist, du bist ja nicht unzufrieden, rastlos und hechelst einem Ziel hinterher, dass du was anderes möchtest, dann ist es ja irgendwie total in Ordnung. Von daher finde ich es irgendwie ganz, ganz spannend, dann auch nochmal so deine Variante zu hören. Das ist jetzt tatsächlich eine ganz gute Überleitung zu der nächsten Frage, meine vierte, by the way, weil ich würde gerne von dir wissen, also du hast auch am Anfang gesagt, natürlich hat dich das auch interessiert, so ein bisschen im Vordergrund zu stehen, beziehungsweise hast du, glaube ich, keine Scheu und kein Lampenfieber, wenn es darum geht, einfach auch vor der Kamera nicht Quatsch zu machen, aber deine Sachen zu erzählen und auch einfach ohne, ich weiß nicht, ob du, also mir geht's eh nicht, ich kann ganz viele Sachen nicht, aber das fällt mir zum Beispiel auch nicht irgendwie so schwer. Man könnte mich nicht ärgern, wenn man jetzt sagen würde, du, da vorne ist eine Kamera, kannst du was sagen oder kannst du die Leute unterhalten oder könntest du was darüber sagen? Es hören aber ein paar mehr zu, deswegen gibt es auch ein Mikrofon und so, sag ich mir, ja, das ist egal. Ich glaube, so schätze ich dich auch ein und man weiß ja auch, dass du so bist. Gibt es eine Differenz im Denken, wenn man oder wenn du Projekte machst, wenn du Reportagen machst, vielleicht Buch, vielleicht ein bisschen ausgeklammert oder vielleicht auch nicht, mache ich das für mich oder mache ich das auch für die anderen?
Ich weise immer streng zurück, wenn mir jemand unterstellt, ich sei eine Rampensau. Das ist dann zwar nie böse gemeint, wenn das jemand sagt, aber eine Rampensau ist für mich einer, der sich immer in den Vordergrund drängelt.
So irgendwie. Hast du meine Frage so verstanden?
Nee, gar nicht. Ich hole einfach nur ein bisschen weiter aus.
Ja, nee, okay. Ne. Ich frage
nur. Also okay. jemand, der sich auf jede Bühne stellt, der irgendwie und genau, jede Kamera sucht auch und hingeht und so. So bin ich, glaube ich, nicht. Wenngleich es vermessen wäre zu sagen, dass man sich nicht vor eine Kamera stellt, um dabei irgendwie gut, also eloquent oder intelligent oder auch einfach nur sympathisch oder wie auch immer zu wirken. Natürlich möchte man irgendwie das vernünftig und gut machen, dass andere im besten Fall sogar sagen, das hat er aber gut gemacht. Bei Galileo haben wir aber den Vorteil, um das konkrete Beispiel mal zu nehmen, dass immer der Inhalt im Vordergrund steht. Also jemand, der da irgendwie rumhampelt und sich selber als zentralen Punkt des Ganzen sieht, können wir gar nicht gebrauchen, weil wir ein Thema transportieren wollen. Und wenn das ein Reporterstück ist, also nicht jeder Beitrag bei Galileo funktioniert ja mit einem Reporter vor der Kamera, aber wenn das ein Reporterstück ist, bei dem der Reporter auch irgendwie was erleben soll, entdecken soll, testen soll oder sich auch einfach mit jemandem unterhalten soll, dann geht es nicht um den Reporter. Er ist einfach nur der Zuschauer, wenn du so willst, der verlängerte Zuschauer, der all die Fragen stellen soll, die sich auch ein normaler Zuschauer stellen würde. Da hat man je nach Format, je nachdem, was man da gerade dreht, hat man natürlich ein bisschen Spielraum, auch mal witzig zu sein oder nur einen witzigen Spruch loszulassen, eine spontane Reaktion von sich zu geben. Davon lebt es dann ja auch, wenn es ein Reporterstück ist. Aber ich glaube, es ist anders, wenn man dann so. Jochen Schropp war mal bei dir, ne? Ja, Jochen Schropp war mal bei dir zu Gast. Wenn man Promi Big Brother oder, also wenn man irgendwie sowas moderiert, wo man auch sich selber dann in diesen Studio oder in diesen Moderationssequenzen präsentiert. Weißt du, was ich meine? Es ist dann so ein bisschen,
schon.
Wo es eher um die Person auch geht. Vielleicht ist Promi Big Brother auch gar kein gutes Beispiel, aber ich habe gerade leider kein besseres. Also
ich
wo man sich eher
aber,
um sich selbst dreht.
Ja, genau. Ja, aber auch wenn du jetzt nichts irgendwie in die Kamera präsentierst und etwas kommentierst, aber auch wenn du eine Sache aufarbeitest, ne, also wenn du zum Beispiel auch so Sachen für eine Reportage erstmal selbst erfährst, gibt es irgendwie so einen Moment, wo man vielleicht auch beides bedenken muss, von wegen, also das mache ich es, um es jetzt also selbst zu erfahren, um die Sache zu erfahren, oder denke ich auch gleichzeitig mit, ich muss vielleicht meine Arbeitsweise anpassen, um zu denken, das mache ich jetzt fürs Publikum? Ausschließlich?
Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, das Schlüsselwort ist da Neugier, oder? Ist es das ein bisschen, worauf du hinaus willst? Also die persönliche Neugier ist grundsätzlich
vorhanden. Schon, ja. Das ist der Antrieb. Ja, genau.
Ja, genau. Ja, genau. Also, dass ich nämlich wirklich die Fragen habe, die bestenfalls auch der Zuschauer oder die Zuschauerin vorm Fernseher hat, und dass ich diese Fragen nicht per Skript ablesen muss, sondern dass ich die habe. Wir haben jetzt diese Woche gerade auf einer schwimmenden Kuhfarm in Rotterdam gedreht. Eine schwimmende Kuhfarm. Hat es noch nie gegeben. Das ist die erste auf der Welt. Da habe ich viele Fragen. Da habe ich grundsätzlich, bringe ich da viele Fragen mit, wie das wohl so funktioniert. Zum Beispiel, ob Kühe seekrank werden, wenn das Wetter mal nicht mitspielt. Oder. Also wie die Arbeit auf einer schwimmenden Farm funktioniert, kann ich mir nicht vorstellen. Will ich wissen. Und deswegen gibt es da keinen wie soll ich sagen, keinen berechnenden Unterschied. Ich muss jetzt so sein oder jetzt muss ich irgendwie eher so sein. Das funktioniert ganz, ganz gut im Flow und miteinander.
Mhm. Genau. Also du kannst beides mitbedenken. Das ist irgendwie auch ganz spannend. Ich habe nur gedacht, vielleicht gibt es da irgendwie eine, ich will nicht sagen, so ein innerer Konflikt, aber vielleicht so ein kurzen Moment, wo man denkt irgendwie, ach nee, Moment, wir dürfen jetzt das und das nicht aus dem Auge verlieren oder so. Aber so wie du sagst, natürlich, du hast selbst die Fragen fürs Publikum im Kopf, weil man ganz viel selbst wissen muss, dann geht das ja einher. Das ist natürlich super, ne? Um zu sagen, das kann man dann gut darstellen, präsentieren und auch zeigen.
Ja, ich glaube, dass man so aus journalistischer Sicht, dass es manchmal gar nicht hilft, wenn man schon, bevor man irgendwo hinfährt, um jemanden zu interviewen oder eine schwimmende Kuhfarm zu drehen, dass es manchmal gar nicht so richtig hilft, zu viel vorher zu wissen. Denn dann verliert man so ein bisschen den Fokus auf die einfachen Fragen, weil man selber als Mensch jetzt das ja schon weiß.
Ich weiß, das ja ist schon, ein wichtiger dass, Punkt. Das ist eine coole Erkenntnis, ja.
Dass Kühe eben nicht seekrank werden. Nee, das wusste ich jetzt nicht vorher. Aber das ist so ein klassisches Beispiel, wenn ich schon vorher weiß, ach so, Kühe können ja eh nicht seekrank werden, dann stelle ich diese Frage vielleicht nicht, weil ich diese Neugier dahingehend nicht mehr habe.
Die aber für viele offen bleibt, ne? Vielleicht.
Richtig, genau. Die dann nicht beantwortet werden würde, was den Beitrag vielleicht, das ist jetzt ein einfaches Beispiel, aber vielleicht schwächer machen würde. Genau, weil einfache Zuschauerfragen in dem Fall dann nicht beantwortet werden. Nur so pseudo-gonzo-journalistische Fragen, um möglichst intelligent gefragt zu haben. So.
Verstehe, ja, genau. Das wollte ich wissen, genau. Das ist, glaube ich, die Antwort, die mich jetzt auch zufrieden zurücklässt. Um Zufriedenheit, glaube ich oder hoffe ich, soll es auch in meiner letzten Mats-Abfrage gehen, also die 10. Frage insgesamt. Was ist denn, lieber Christoph, in deinem Leben bereits schon so gut, von dem du möchtest, dass noch ganz viel davon passiert?
Die Frage kenne ich und habe ich natürlich erwartet, weil es immer oder oft jedenfalls die letzte Frage ist.
Ja, ja.
Entsprechend konnte ich mich nie vorbereiten, nicht, aber ich habe die mal zumindest durch meinen Kopf fliegen lassen, diese Frage. Ich bin sehr glücklich. Ich bin, glaube ich, ein sehr zufriedener, glücklicher Mensch, bei dem privat alles in Butter ist, bei dem beruflich viel Schönes passiert, der auch ab und zu mal so ein paar Rückschläge ist auch zu viel gesagt, das maße ich mir gar nicht an. Es gibt ganz andere Leute, die irgendwie Rückschläge verkraften müssen, aber so wenn mal was nicht klappt, damit meine ich auch beruflich was. Ich habe jetzt gerade eine kurze Phase hinter mir gehabt, wo ich mich operieren lassen musste und das erste Mal so gemerkt habe, wie es ist, und auch das über einen überschaubar langen Zeitraum, aber über 4 Wochen bemerkt, wie das ist, wenn man nicht gesund ist, wenn man auch nachhaltigere Probleme bekommt. Im ganz kleinen Rahmen. Ich bin jetzt wieder auf dem Weg zu ganz gesund und so. Aber das arbeitet natürlich in einem und das hebt das Thema Gesundheit nochmal auf ein ganz neues Level in der eigenen Wahrnehmung. So von daher kann alles entweder so bleiben, ich hoffe, dass ich damit deine Frage beantworte, es darf alles so bleiben, oder wenn du sagst, was will ich mehr, dann auch alles. Ja. Dann kann sich alles verdoppeln und es wäre immer noch, es wäre immer noch toll. Ich habe wenig, toll. was ich andersrum jetzt mal ausgedrückt, ich habe wenig, was ich aus meinem Leben entfernen möchte, weil das so im laufenden Prozess ganz gut funktioniert. Also wenn mir Menschen nicht gut tun, dann habe ich mit diesen Menschen nichts zu tun. Dafür, da habe ich oft sozusagen den aktiven Einfluss, das herbeizuführen, weil ich mir ja mehr oder weniger aussuchen kann, mit wem ich arbeite oder mit wem ich mich umgebe. Oder ja, das ist immer. Eben auch ein großer Vorteil der Freiberuflichkeit, dass ich dahingehend frei bin. Ja, genau, und das klappt gut. Deswegen so Sachen oder auch Angewohnheiten, es fällt ja manchmal noch ein bisschen schwerer, als Menschen loszuwerden, Angewohnheiten loszuwerden, da mache ich mich doch immer recht bald dran, wenn ich merke, dass mich das stört, daran zu arbeiten, etwas loszuwerden. Also ich, genau. Und da gibt es wahrscheinlich noch ein bisschen was, aber das ist am Ende.
Das war ja gar nicht die Frage.
Zu privat. Das war gar nicht die Frage.
Ich rede mich
um Kopf und Kragen. Eher ist es so, dass ich noch mehr Dinge loswerden wollen würde, als dass ich noch mehr von mehr haben wollen würde.
Das ist eine ganz tolle Antwort, weil natürlich wäre es ganz einfach gefragt, was wünschst du dir für die Zukunft, sondern ich will mal wissen, was ist denn jetzt schon gut, was ist jetzt in diesem Moment, bleib mal hier, gut, und was dich vermehren darf, auch wenn man einiges vielleicht nicht vermehren kann. Aber dass irgendwie alles die Antwort ist, ist natürlich, guck mal, was gibt es Besseres? Ne? Zu sagen, irgendwie alles ist jetzt so geil, dass es sich gerne verdoppeln würde, so wie du sagst, könnte.
Ja, also wenn du das jetzt nochmal so zusammenfasst, kann ich mir das selber schon wieder gar nicht glauben, weil das klingt das ist auch gar nicht alles, kann ja gar nicht alles gut
es
sein.
Es ist nicht alles toll, aber wenn du dich jetzt gerade insgesamt so gut fühlst, dass irgendwie alles in Ordnung zu sein scheint, dann ist es doch auch mal, dann kann man auch mal so eine amerikanische Antwort geben. Everything is fucking great. You fucking asshole.
And you look awesome. Everything's look gonna awesome. Be fine.
Yes, und für mich bist du ein Nein. So, mein Lieber, die insgeheime 11. Frage, ist es mir denn überhaupt gelungen, in diesem kurzen, 5-stündigen Gespräch die einzigartige Fragen zu stellen?
Also im vorderen Part, erstmal vielen Dank, Matze. Also erstens für die Einladung und zweitens ja, für das sehr, sehr schöne und manchmal vielleicht auch ausschweifende Gespräch. Aber das
liegt an mir, ich weiß, es liegt an mir,
Im ersten Teil deiner Fragen, da ist also so diese Reiseethik und so, das ist natürlich irgendwie alles schon mal Thema gewesen, ob man das überhaupt noch reisen darf und so. Also ist nicht so, dass ich diese Fragen noch nicht beantwortet hätte, ob mir aber die Fragen so gestellt wurden, wie du sie gestellt hast. Da würde ich vielleicht sagen, nein, man formuliert sie in der Regel anders. Von daher gibt es von mir den Daumen hoch. Doch, es gibt den Daumen hoch. Und das ist kein Höflichkeitsdaumen, sondern den meine ich schon auch so.
Ansonsten hätte ich gesagt, wenn ich es nicht geschafft hätte, dann dürftest du natürlich eine gute Tat für mich aussuchen, die ich machen sollte. Hättest du eine Idee gehabt?
Ich hätte, aber das ist jetzt auch hinfällig, weil du sowas Ähnliches schon gemacht hast. Ich hätte dir gesagt, denk doch mal über diese Danke-Idee nach, diese Dankesbrief-Idee nach. Vielleicht gibt es ja Menschen, bei denen du dich zur Abwechslung mal nicht entschuldigen musst, sondern bei denen du dich auch für irgendwas bedanken kannst.
Das fällt mir keiner ein. Nee.
Aber musst du nicht machen. Also das ist, du hast ja alles richtig gemacht hier. Vergiss das einfach wieder.
Ja, super. Aber freut mich. Vielleicht schreibe ich 1-2 Dankeskarten, die sie bekommen, die werden schon schmunzeln. Aber wirklich, ich freue mich sehr, dass ich mit dir heute Wetten, dass mäßig überziehen durfte. Es war mir eine allergrößte Freude, darüber zu sprechen. Und ich glaube, das allererste Mal, wirklich, ist keine Koketterie, das allererste Mal, wo ich wirklich kurz das Mikrofon vergessen habe, weil wir einfach so geschwafelt haben. Und ich habe uns auch so zugeschaut, dass wir so ab und zu beim Erzählen mal so woanders hingeguckt haben. Wenn man sich so in Gedanken verliert, ist es natürlich super, wenn man das einfach mal auch noch auf Record hat. Super. Es hat mich, wie gesagt, tierisch gefreut. Vielen Dank dafür. Und ihr habt jetzt natürlich ganz viel gehört, liebe ZuhörerInnen. Ich werde natürlich ganz viel von Christoph auch in die Shownotes packen. Da gibt es einen super Instagram-Kanal. Da gibt es natürlich auch eine Homepage, wo man alles Wichtige auch natürlich sehen kann. Auch bei YouTube, glaube ich, gibt es auch ganz viele Ausschnitte von den Reportagen. Da ist schon ganz viel gefallen, wie Galileo und auch die ganzen Buchprojekte. Da dürft ihr und werdet ihr nichts verpassen und seid auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn es heißt Mats ab Vollbart nachgefragt. Jeden Freitag 13.10 Uhr überall, wo es Christophs Lieblingspodcast gibt. So,
oh yeah.
Christoph. Tschüss.
Hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank, Matze.
Danke dir. Ciao.
Mats ab. Klappe, Ecke, die erste. Hallimballim.
Jo. Mann, du bist gefeuert.
Ich war noch in der Probezeit.
Mats ab.